Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Herzlich willkommen zur neuen Trekkäse Episode 86. Wir besprechen heute Star Trek Episode 304 No Win Scenario bzw. auf Deutsch die Pattsituation. Und wir haben heute zu Gast Sabine. Hallo Sabine.
Hallo Britt-Marie.
Du bist auch bekannt im Internet oder ich sag jetzt mal auf Twitter vor allen Dingen, da haben wir uns kennengelernt, unter deinem Usernamen Podcastläuferin. Was ich immer sehr schön fand, das wollte ich dich sowieso fragen, hörst du Podcasts beim Sporteln oder beim Spazierengehen oder?
Ja, so hat es angefangen, dass ich halt Podcasts gehört habe beim Laufen, Joggen, Spazierengehen und Radfahren. Aber mittlerweile höre ich es auch beim Abwaschen, Staubsaugen, Hausarbeit.
Okay, gut. Ja, sehr schön. Genau, also wir haben uns übers Internet kennengelernt. Du hast Trekgasm gehört und wir haben ja immer wieder gesagt, Mensch Leute, wenn ihr Bock habt, kommt doch vorbei und seid zu Gast. Und gerade jetzt im März, hatte ich ja schon mal gesagt, ist es bei uns so bei Trekgasm, dass wir ein bisschen mit allen möglichen Dingen beschäftigt sind und deswegen ich dann hier ab und zu mal sitze mit einem Gast und heute bist du das. Ja, erzähl mal ein bisschen. Ist es das erste Mal, dass du an einem Podcast teilnimmst?
Also das ist mein allererster Podcast heute. Ich habe mich sozusagen, wie Gregor sagen würde, reingemischert. Ich hatte nach der letzten Folge, dachte ich, ah, toll, und du müsst mit jemandem darüber reden, aber es war leider niemand da zum Reden. Und dann hatte ich deinen Podcast gehört und habe gesagt, Leute, meldet euch und ja. So bin ich jetzt hier.
Ja, ich freue mich. Also ich bin gespannt. Wir haben heute wieder eine ganze Menge zu bereden. Die Folgen bleiben weiterhin gut und haben weiterhin ganz, ganz viele Dinge, über die auch zu reden sein werden muss. Ach Gott, zwar jetzt sehr viel, sehr komplizierter Satz. Also ich bin gespannt. Du bist ja auch diejenige, die ab und zu mal an ausgesuchte, geliebte Podcast-Keksgrüße verschickt, nicht wahr?
Ja, irgendwie kam das... glaube ich, übers Discovery-Panel, die gesagt haben, schickt uns Kekse. Und da habe ich
wir
das erste Mal.
Alle Kekse. Wir finden das toll.
Ja, und da habe ich das erste Mal Kekse verschickt und na, das kam so gut an, dass ich dachte, na, warum denn nur die großen Podcasts, sodass ich dann auch an die Anführungsstriche kleinere Podcasts dann auch einfach um die Feiertage rum dann immer kleine Pakete verschicke. Und bis jetzt sich alle gefreut.
Genau, mit viel Begrüßung. Ja, toll. Finde ich super. Sowas finde ich klasse. Kommen wir mal natürlich klar zu unserem Hauptthema hier, nämlich Star Trek. Also du bist Star Trek-Fan und erzähl ein bisschen, wie bist du zu Star Trek gekommen? Hast du mit dem Neuen angefangen? Bist du bei dem Alten eingestiegen? Wie war das damals?
Also ich bin ganz klassisch zu Star Trek gekommen mit The Next Generation, was damals auf ZDF lief und später dann auf die Sat.1. Und dann war ich auch dabei, als dann hier DS9 gestartet ist und Voyager. Das war noch zu Schulzeiten. Damals war es schwierig, innerhalb der Familie dann Star Trek Fernsehzeiten zu erkämpfen.
Ich glaube, war das nicht auch so, dass Voyager fing ja damals auch im Vorabendprogramm an. Also es war ja Abend.
Oh, das war ja. Freitag Primetime. Und genau. Ich glaube, den Pilotfilm haben alle noch mitgeschaut. Und danach war es schwieriger. Oh, schon wieder enden Scheiß. So, ne, und dann kam das Studium und das war sehr intensiv, dass ich dann halt auch einfach nicht mehr die Zeit hatte, Star Trek zu schauen. Dann hatte ich auch erst keinen Fernseher, dann hatte ich nur öffentlich-rechtliche Kanäle, so dass dann eine lange Zeit war, wo bei mir eine Star Trek-freie Zeit war. Und dann erst über die Wiederholung von Tele5 bin ich dann wieder dazugekommen und habe dann auch zum ersten Mal Enterprise gesehen. Komplett gesehen und dann Voyager. Ja, und über die Streaming-Dienste dann später halt Discovery, Lower Decks und Picard und vor allem die neuen Filme.
Also die Kelvin-Timeline-Filme von Abrams?
Ja.
Mhm.
Ja.
Und also, das heißt, du hast dann aber auch in der Regel mit deutscher Synchro geguckt?
Mit deutscher Synchro, außer wo ich dann mal lange krank war, weil ich eine Lungenentzündung verschleppt hatte. Leute, macht das nicht.
Da lag klingt ich auch nicht so gut.
Da hatte ich dann eine Rippenfellentzündung und lag praktisch einen Monat flach auf der Couch. Und dann hatte ich mir DVD-Boxen bestellt und hatte gedacht, bevor du jetzt komplett einrostest im Gehirn, schaust du doch im Englischen an. Und dann habe ich angefangen, das im Englischen zu schauen. Und schaust dann heutzutage auch hauptsächlich im Englischen, weil ich Ach, ich höre so gern britisches Englisch.
Ah, das wäre halt meine Frage gewesen, ob du jetzt Picard zum Beispiel auch im Originalton guckst oder in der Synchronisation oder in beidem vielleicht sogar.
Also jetzt in der Vorbereitung für diese Folge in beiden und sonst dann im Originalton. Mhm. Und
also ich gucke es ja im Original, habe mir aber sagen lassen, dass Worf die Synchronstimme von Gul Dukat bekommen hat. Und dass da ganz viele Leute wirklich allergisch reagiert haben und gesagt haben, sie können das nicht hören. Das ist, weil sie immer Gul Dukat vor Augen haben, wenn dann jetzt Worf spricht. Ging ihr das auch so?
Ich krieg sowas meistens gar nicht mit.
Ich bin so froh, ich auch nicht. Okay, gut. Ja, wunderbar. Das heißt, genau, also du bist mit den alten Serien eingestiegen und natürlich klar TNG dann auch als erstes. Das passt ja jetzt auch wunderbar, dass die dritte Staffel PK dann im Grunde ja eben an diese Zeit auch wieder anknüpft. Und das heißt, von den neuen Serien hast du ja auch das meiste da geguckt. Und wie gefällt dir denn bisher PK?
Also ich bin sehr zufrieden, aber das liegt natürlich auch, da sind meine Lieblingsschauspieler mit dabei, halt Cheryl Ryan, Seven of Nine, die habe ich in Voyager geliebt und ich finde auch die Entwicklung toll, die sie jetzt auch mit dem Charakter gemacht haben, dass er halt nicht nur diese sehr starre Person ist mit diesen sehr reduzierten Emotionen, die sie übers Gesicht zeigen kann. Weil wenn man die Schauspielerin in Interviews erlebt, das ist eine ganz fröhliche, emotionale Frau, wo sie dann diese sehr reduzierte Seven of Nine als Ex-Borg gespielt hat, da muss ich sagen, das war dann echt schon eine gute schauspielerische Leistung. Und jetzt gefällt mir halt die Seven gut, die halt wirklich Emotionen auch auslebt und wo du genau am Gesicht sehen kannst, ob sie jetzt irritiert ist, ob ihr das jetzt gegen den Strich geht und alles.
Also man sieht halt eine deutliche Entwicklung des Charakters. Ja, ja, das stimmt schon.
Und das finde ich toll. Und dass er halt jetzt auch bessere Garderobe hat als damals.
Naja, gut, also sie ist halt nicht mehr das Space Babe. Ja, das ist.
Und wo ich sagen muss, sie sieht fantastisch aus.
Also ja, schon.
Über 50.
Also das auf jeden Fall, aber sie wird halt nicht mehr in diese hautengen Kostümchen gequetscht, weißt du? Ja, ja. Okay.
Naja, und dann habe ich mich halt auch gefreut, jetzt halt sozusagen die alte Crew noch mal zu sehen. Und jetzt vor allem auch zu sehen, dass Beverly Crusher, was damals auch so ein Idol mit war, als ich das als Kind geschaut habe, weil sie halt wirklich die Einzige war, die auch mal Kontra geben konnte gegenüber vom Picard, was sich ja die anderen meistens nicht so getraut haben, dass sie auch endlich mal mehr Charakter und mehr Entwicklung bekommt, als immer nur, ja, ich bin auf der Krankenstation und ich sitze mal daneben auf der Brücke. Das finde ich auch gut, dass sie da mehr anknüpfen.
Wobei der Cast ja jetzt tatsächlich deutlich gealtert ist. Ich meine, sie sehen, finde ich, alle noch wirklich super gut aus, aber sie sind halt auch alle über 70, beziehungsweise Picard ja schon auch über 80. Ja, also man sieht es. Ich glaube, Lever Burton ist der Jüngste, oder kann das sein?
Lever Burton ist der Jüngste.
Der ist, was hattest du gesagt, 66, glaube ich, gell?
60, ja.
Ja. Aber also sonst, ja.
Also man sieht es ihnen an, wenn ich es mit meinen Großeltern vergleiche, als die über 70 waren, also sind die ja alle noch topfit und in Form. Aber man merkt es, finde ich, Patrick Stewart jetzt sein Alter schon an.
Ja, das finde ich auch, aber ich finde, das passt zur Figur. Das war ja auch was tatsächlich so ein bisschen als Kritik laut wurde im Fandom, dass die Fans gesagt haben, der macht ja gar keine große Action mehr, der sitzt ja nur rum. Ich meine, hallo, der Mann ist 80, was erwartet ihr denn bitte schön? Soll er jetzt hier noch die Superhero-Action auf die Matte legen oder so? Das erwarte ich mir von der Figur auch nicht. Und der Charakter, der hier gespielt wird, also der Picard, den wir sehen, der ist ja auch in seinen 80ern. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob der ihn kennen sogar noch in den 70ern ist, aber er ist auf jeden Fall auch schon alt. Das heißt, ich finde, das, was Patrick Stewart halt hier schauspielert, das passt eben auch zum Charakter. Ja? Also das stört mich zum Beispiel gar nicht.
Ich mochte Action Picard auch nicht so sehr. Also die Insurrection-Filme, das war nicht so.
Ja, wobei Picard ja auch nicht wirklich für seine Action bekannt ist. Man muss es ja zugeben. Ja. Also da haben wir andere Captains, denen wir uns zuwenden können, wenn wir ein bisschen mehr Action möchten. Deswegen, für mich ist es schon okay. Aber ich finde auch, dass man es ihm schon in dieser dritten Staffel deutlich ansieht. Wobei ich das auch ein bisschen überraschend finde. Denn Staffel 2 und 3 sind ja direkt back-to-back gedreht worden. Also eigentlich, finde ich, sollte ja Picard dann in Staffel 3 gar nicht so viel müder oder älter aussehen als in Staffel 2. Aber ich finde, er tut es trotzdem. Ich weiß nicht, ob er dann einfach K.O. war vom Dreh von Staffel 2. Keine Ahnung. Ja. Oder es war wirklich eine sehr kluge Make-up, aber naja. Gut, also das heißt, mit Picard hattest du bisher Freude, das heißt Staffel 1 und Staffel 2 konntest du gut mit leben, fandest du unterhaltsam und jetzt in 3 dann eine Rückkehr zur alten TNG-Crew. Ja, sehr schön.
Es fühlt sich so an, als hat jemand alles, was er mochte, sozusagen seiner Fanfiction zusammengeworfen und macht da jetzt einen großen Film draus und manche kritisieren es, aber ich habe einfach nur Spaß dabei.
Ja, also Matala macht es ja auch. Ich finde es halt auch so schwierig, weil da wird Fanfiction immer so als abwertender Begriff benutzt, aber Fanfiction ist ja nichts anderes, als die klassischen bekannten Tropes zu nehmen und sie zusammenzustellen, und nichts anderes macht eine Serie auch. Die nehmen halt die klassischen bekannten Tropes. Das heißt, wenn da einer davon spricht, dass hier klassische Fanfiction verfilmt wird, finde ich das gar nicht so negativ. Aber dadurch, dass das so negativ konnotiert ist im allgemeinen Bewusstsein, denken immer alle, oh mein Gott, Fanfiction, das hat er jetzt nicht gesagt. Aber ich meine, hallo, es sind einfach nur Tropes, die hier gesammelt werden und die man sehen möchte. Und hier wird halt einfach mal durchgespielt, das klassische Trope, das wir schon ein paar Mal hatten in Star Trek, aber das dann nie wirklich richtig durchgezogen wurde. Was wäre, wenn Picard einen Sohn hätte? Und was wäre, wenn der Sohn eben von Beverly wäre? Also das ist der eine Handlungsstrang, dann sind ja noch mehrere andere Handlungsstränge, aber das ist so einer dieser Hauptstränge, das ist ein Haupttrope, ja. Ja, mal gucken. Also ich tue mich damit schwer. Ich habe auch schon mehrfach gesagt, warum. Aber ich habe in der letzten Folge auch laut verkündet, ich akzeptiere es jetzt einfach. Deswegen jammer ich da jetzt auch nicht mehr drüber, sondern sage nur, okay, dann spielt es bitte einmal komplett wirklich von A bis Z durch. Und zwar mit allen Höhen und Tiefen und Seitenmissionen, die es gibt, inklusive eben dieser ganzen emotionalen Fallhöhe, die das Thema ja auch hat.
Und sie machen es ja mit sehr viel Liebe. Also ja, ich glaube, da sind wirklich die größten Dreck-Nerds am Werken, und sie haben sich auch Leute eingekauft, die alten Leute und auch andere Leute, die wirklich Details kennen, noch und nöcher. Und da ist überall eine kleine Liebeserklärung an die ganze Dreckgeschichte. Also das macht wirklich Spaß zu schauen.
Genau. Deswegen habe ich auch gesagt, hör jetzt auf zu meckern und ergebe dich quasi der Story. Aber bevor wir das tun, unsere klassische Frage: Was haben wir in letzter Zeit geschaut, gehört, gelesen? Sabine, wie sieht's bei dir aus? Was hast du zu empfehlen, beziehungsweise gibt's was du weiterempfehlen kannst?
Also viel gut Fernsehen haben wir als letztes geschaut, Next in Fashion, da ist die zweite Staffel auf Netflix. Da geht's halt darum, dass junge Modemacher Kleidung und Kollektionen entwerfen und dann das typische Spiel, wer kommt weiter, wer.
Ich bin auch ein großer Fan. Ich liebe das sehr. Ja, verstehe ich total.
Ja, und dann laufen jetzt halt bei Disney viele neue Staffeln von Serien, die ich schaue. Das ist zum einen die Orwell. Und da muss ich sagen, die dritte Staffel ist richtig gut. Seit die Orwell von Fox zu Hulu gewechselt ist, man sieht, dass sie mehr Geld haben. Die ganzen Special Effects und Ausstattung sind viel besser, viel optisch hochwertiger. Und was ich auch bemerkenswert finde, es ist ja eine amerikanische Serie und sie greifen wirklich kritische Themen auf, wie die Rechte von Transkindern oder Frauenrechten, die ja im Moment in Amerika, wie die politische Situation ist, auch sehr eingeschränkt werden wieder. Also nicht bei The Orwell, wirklich meine Empfehlung, erste Staffel durchziehen, da.
Genau, daran ist es bei mir gescheitert, genau.
Ja, da war am Anfang noch viel Ulk, aber ich glaube, das war damals das Argument, dass Seth MacFarlane die Serie verkaufen konnte, die sie finanziert hatte. Und dann haben die, denke ich, die ersten Folgen so gemacht und dann, ach ja, ist ja toll, ist ja wie Family Guy oder was er da macht. Und danach wird's aber wirklich dreckig. Also teilweise denkt man, oh, das hat man schon bei TNG schon mal gesehen.
Es sind aber ja auch Track-Schreiber, auch sitzen ja auch mit dem Team, ehemalige Track-Schreiber und so. Und
Schauspieler wechseln hin und her. Aber wirklich in der zweiten Staffel, die hat richtig mit einem Knall geendet, und die dritte Staffel ist jetzt einfach wow.
Okay, also nachdem ich das jetzt mehrfach schon gehört habe, ich werde es irgendwann in der ruhigen Stunde noch mal durchziehen, aber diese erste Staffel, ey, ich krieg's nicht über mich.
Ist gut. Dann hat ja The Mandalorian wieder angefangen. Da muss ich sagen, ich bin ein großer Grogu-Fan.
Wir sind alle ein großer Grogu-Fan. Wir lieben Baby Yoda. Beziehungsweise Baby Yoda, der nicht Baby Yoda ist, aber egal. Ja. Ja, sehr schön. Ich mag ja auch Pedro Pascal sehr gerne, der den Mandalorian spielt. Den finde ich auch super. Also ich meine, ganz ehrlich, die emotionale Bandbreite, die er in The Mandalorian spielt, ist jetzt von A bis B. Aber egal, ich finde die trotzdem super.
Obwohl ich das sehr spannend in der ersten Staffel fand, als sie wirklich noch wenig geredet haben, man durch den Helm ja auch eigentlich die gesamte Übertragung von Emotionen durch das Gesicht gefehlt hat und man trotzdem aber spüren konnte, die Interaktion und das alles. Also das war
ja, das fand ich auch bewundernswert, ja. Hm, das stimmt. Ja, aber da freue ich mich auch sehr drauf. Es ist jetzt im März laufen sowieso ganz viele Dinge an. Du hast es schon gesagt, viele Staffeln von Serien, die du guckst, laufen entweder jetzt neu an oder aber kriegen eine Verlängerung oder was auch immer. Ich freue mich auf so viele Dinge gerade aktuell, die laufen oder jetzt erst noch anlaufen. Und ja, das rettet mir so ein bisschen die gute Laune über den Alltag, auch wenn es natürlich ein bisschen doof ist zu sagen, ich freue mich so auf meine Serien und das hilft mir so ein bisschen, das echte Leben sozusagen zu navigieren. Aber hallo, Eskapismus for the win, ja?
Ja, mein täglicher Eskapismus ist im Moment auch DS9.
Ah, ja, sehr schön. Sehr, sehr, sehr verständlich.
Also ich hab es damals nie komplett gesehen und deshalb hatte ich jetzt angefangen, einmal von vorn bis hinten und bin im Moment in Staffel 5. Also.
Ich wollte nämlich gerade fragen, ich kann mir das nie merken, aber das heißt, bist du den Chain, also ich meine, gut, den Changelings bist du ja sowieso schon begegnet durch Odo.
Ja.
Aber ist in Staffel 5 schon, haben wir schon Krieg? Ich glaube ja, oder?
Ja, das beginnt jetzt gerade.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, entweder fängt es jetzt an oder wir sind jetzt gerade am Anfang irgendwo. Okay, das heißt, du bist gar nicht so weit. So, du könntest eine Staffel weiter sein, um jetzt mit PK anzuknüpfen vielleicht. Dann guck schnell weiter. Ich meine, du hast es ja schon mal gesehen.
Na, so ein bisschen was, aber viele Sachen dann halt nicht komplett, weil jetzt, wo ich jetzt bin, da war ich dann schon mitten im Studium.
Aber dann ist das ja jetzt auch so echt eine schöne Ergänzung zu PK.
Ja, also sehr schön. Und ich habe noch eine Hörempfehlung für einen Podcast. Und zwar hat Gates McFadden einen Podcast, der heißt Investigate. Und der letzte, das war ein Interview mit Kate Mulgrew, also Captain Janeway von der Voyager. Und das ist einfach nur perfekt anzuhören. Also sie wechseln zwischendrin auch die Rollen, wer interviewt jetzt wen. Und sie erzählen halt über ihre Lebenserfahrung, wie das war damals und jetzt mit Frauenrechten, aber sie sind auch sehr reflektiert im Rückblick, wo sie sagen, das war ein Fehler damals von mir, gerade Kate Mulgrew, die sagt, ja, das war damals von mir vielleicht ein blödes Verhalten, würde ich jetzt anders machen.
Gerade auf dem Voyager-Set gab es ja die eine oder andere Geschichte, vor allen Dingen auch mit Jerry Ryan, die da nicht so schön ist im Nachhinein, wo beide aber auch gesagt haben, öffentlich mehrfach, dass sie da heute quasi ausgesöhnt sich haben mit der Geschichte.
Ja, und das finde ich ja gut, dass man dann sagt, okay, das war damals ein dummes Verhalten von mir, würde ich jetzt anders machen und dass sie dann dazu steht. Also das fand ich sehr gut.
Hier kann man vielleicht noch ergänzend sagen, also diese letzte Folge mit Kate Mulgrew, ich habe sie nur kurz angehört, aber noch nicht komplett gehört. Aber hier kann man ergänzend sagen, dass die Investigates-Folgen, ist übrigens auch ein ganz großartiger Titel, Investigates mit Gates McFadden, dass sie immer Schauspielkollegen eben zu Gast hat und da in erster Linie aus dem Trek-Universum. Das bedeutet, wenn man Star Trek begeistert ist, dann kann man auch mit Begeisterung an alle möglichen Folgen von dem Podcast rangehen, weil man fast in jeder Folge einen Trek-Kollegen zu Gast hat. Also das ist schon großartig.
Und da war auch spannend zu erfahren, dass sie ja damals reingegangen ist in die erste Staffel und ihr dann auch erzählt wurde, sie ist jetzt das Love Interest von Picard und dann wird irgendwas und dann hieß es, ah nein, Picard, der braucht viele Liebschaften und so und dass es dann nie dazu gekommen ist, aber jetzt greifen sie sozusagen in der letzten Staffel nochmal komplett auf. Also diesen Kreis, den fand ich dann sehr spannend.
Der sich dann schließt, ja cool,
ja.
Das ist ja echt lustig. Wir packen euch alle Links zu den genannten Serien und dem Podcast in die Shownotes. Sehr schön, da sind noch ein paar sehr schöne Empfehlungen dabei. Bei mir ist es so, aktuell komme ich ehrlich gesagt nicht so richtig dazu, neuere Sci-Fi-Sachen mir anzuschauen. Genauso wie du gucke ich halt Sachen, die schon angefangen haben, wie The Mandalorian oder eben hier jetzt auch Next in Fashion, das ich aber relativ schnell auch durchgebinged habe. Und was ich aber momentan tatsächlich schaffe, weil ich das halt nebenbei mache, beziehungsweise dann auch zum Einschlafen oder so, ich höre in letzter Zeit ganz viele alte Hörbücher, die ich schon mal gehört habe, weil ich da festgestellt habe, also Dinge, die du kennst, da ist es auch nicht so schlimm, wenn du halt mal was nicht mitkriegst oder mal verschläfst oder einschläfst und dann hörst du halt am nächsten Abend irgendwie ein paar Kapitel später weiter oder so. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang Zuerst habe ich letztes Mal erzählt, ja, zuerst habe ich die ganzen Alex Verus Geschichten durchgehört, dann hatte ich die ganzen Rivers of London Sachen durchgehört, jetzt bin ich bei Eon Käufer, den ich auch schon länger nicht mehr gehört habe, da höre ich komplett die ganze Artemis Fowl Reihe nochmal, das sind 8 Hörbücher beziehungsweise 8 Bücher, auf denen das basiert. Damals, als ich das erste Mal gelesen habe, wurde das verkauft als der böse Harry Potter, aber das ist es überhaupt nicht, sondern es geht um ein jugendliches Genie. Ich weiß gar nicht, ob der 14 oder 15 ist. Und der entdeckt, dass es neben der normalen Menschenwelt auch eine Supernatural-Welt gibt, die bevölkert ist unterirdisch von Elfen und Zwergen und so weiter und so fort. So diese ganzen klassischen Sagengestalten, die man eben auch aus Märchen und so kennt. Und die sind aber im Grunde eine sehr fortgeschrittene Zivilisation, die es aufgrund ihrer technischen Erfahrungen geschafft hat, bisher den Menschen eben aus dem Weg zu gehen. Und da knallt eben diese noch unbekannte Zivilisation, die sich vor den Menschen geheim halten möchte, eben mit diesem jugendlichen Genie aufeinander, der diese Zivilisation und deren Technik für sich ausnutzen möchte, um damit eben Kohle zu machen und für sich das Beste rauszuschlagen. Und das klingt jetzt ehrlich gesagt ziemlich langweilig, wie ich es erzähle, aber es ist auf jeden Fall sehr amüsant und sehr lustig und sehr abenteuerlich. Und vom ersten Band gab es auch eine Verfilmung und da muss ich sagen, die Verfilmung als Verfilmung des ersten Bandes Artemis Fowl war schlecht. Aber als Abenteuerfilm, ohne dass man jetzt das Buch kennt, wenn man nur den Film schaut, war es unterhaltsames Popcorn-Kino. Ja, das heißt, ich finde, als Abenteuer-Popcorn-Kinofilm hat er gut funktioniert, aber als Verfilmung des Buches war er leider nicht gut. Da hat man viel zu viele Dinge rausgestrichen und geändert. Also da empfehle ich euch jetzt, wie gesagt, die Artemis Fowl-Reihe. Und die ist zum Beispiel unter anderem auch, wenn einer sagt, hier Kohle teuer und so weiter, auf Spotify komplett zu hören. Da kann man alle 8 Bände zum Beispiel hören. Das war so ein bisschen das. Und natürlich klar, Star Trek, Star Trek, Star Trek. Was ich immer schaffe, natürlich von Woche zu Woche, ist Star Trek zu gucken. Manchmal mehr als eine Episode, aber auf jeden Fall immer Picard, klar. Aber zu mehr schaffe ich es aktuell gerade nicht. Dann ist die Frage, gab es ein paar Neuigkeiten im Star Trek-Universum? Und wie es immer so ist, obwohl wir ja mittlerweile Episoden von Woche zu Woche machen und man sich denkt, Mensch, in einer Woche kann doch eigentlich gar nicht so viel passieren, ist tatsächlich das eine oder andere aufgetaucht, worüber man berichten kann. Und zwar gab es für Strange New Worlds 3 kleine Auszeichnungen. Und zwar haben sie gewonnen den Canadian Aliens of Film and Television Costume Arts and Design Award. Das ist ein Mundvoll. Den Cuffed Cat Award. Da geht es, wie gesagt, also um Kostüm, Kunst und Design. Und da hat Bernadette Croft für die Folge The Elysian Kingdom einen Preis bekommen für ihr Kostümdesign. Und zwar für Costume Design Excellence in Sci-Fi Fantasy Television. Und ich meine, wenn sich einer erinnert, falls er Strange New Worlds gesehen hat, The Elysian Kingdom, das war ja auch diese Folge, wo sie eben in dieser Märchenwelt waren, wo sie auch diese ganz großartigen Kostüme hatten. Also verständlich, dass die ausgezeichnet worden sind. Dann hat bekommen Anna Pacheva für ihre Arbeit in Season 1 von Strange New Worlds den Excellence in Crafts Award für Textiles, also für Textilien. Und dann hat das Team Strange New Worlds um Sue Furlong ebenfalls ein Award bekommen, und zwar Sue Furlong, Susan Dix, Geoff Hutches und Olena Fedoronka. Für ihre Arbeit an Season 1 haben sie einen Excellence in Crafts Award in Building bekommen, also für eben das Erstellen von bestimmten Kostümen, Kostümdetails, ja. Und da natürlich immer schön, A, man kriegt überhaupt Preise, und B, es sind natürlich immer auch die Mitkollegen, die einen auszeichnen. Da hatte ich ja mit Marcel schon mal drüber gesprochen, dass man das, glaube ich, besonders toll findet, wenn halt Leute einen auszeichnen, die echt auch Ahnung haben von dem Beruf, den man macht, weil die halt vielleicht auch Details sehen oder Dinge, die ein Außenstehender so gar nicht mitbekommen würde. Ja, das waren 3 kleine Preise für Strange New Worlds. Dann habe ich Anthony Rapp gesehen in einem etwas längeren Interview. Der ist gerade auf Interviewtour für seine One-Man-Show, die am Broadway läuft, mit dem Titel Without You. Die ist so erfolgreich, dass sie jetzt bis Juni verlängert worden ist und auch durch die Bank weg ausverkauft ist. Es sei ihm gegönnt. Anthony Rapp hat ja jetzt, also aktuell, ich sag mal, mehr Positives als Negatives um die Ohren. Er hat natürlich die Klage gegen Kevin Spacey verloren, was nicht so toll war. Dafür ist er jetzt aber junger Vater. Mit seinem Partner zusammen haben die ja einen kleinen Sohn, der quasi mehr oder minder gerade frisch geschlüpft ist. Er hat seine erfolgreiche Show, die läuft. Er ist bei Discovery ordentlich beschäftigt, auch wenn natürlich jetzt nur noch für diese eine Season. Also ich glaube, dem geht's aktuell ganz gut. Dann haben wir William Shatner, der sich tatsächlich auch nochmal ins Gespräch gebracht hat, denn er arbeitet an einer Dokumentation über sein Leben und da natürlich auch inklusive Star Trek, aber es geht tatsächlich allgemein um sein ganzes Leben. Also er hat ja noch mehr gemacht als nur Star Trek, wobei er natürlich für Star Trek, denke ich, wahrscheinlich einer allgemeinen Bevölkerung am bekanntesten ist. Und diese Dokumentation soll heißen »You Can Call Me Bill«. Und ich finde, es passt auch so schön zu Shatner, dieser Titel. Da ist er jetzt auch ein bisschen am Interview machen und am Rütteln und Rödeln. Und da sind natürlich auch alte Kamellen wieder aufgetaucht, so von wegen, ja, weshalb warst du nicht auf der Beerdigung von Leonard Nimoy, bla bla bla. Soll er alles in seiner Doku besprechen. Ich glaube nicht, dass wir so wahnsinnig viel Neues bekommen. Aber ich meine, der Mann ist jetzt weit über 90, dessen Tage sind auch endlich, sage ich jetzt mal böse. Wir hoffen, dass er noch ganz, ganz lange lebt, aber ich glaube, mit 90 oder älter fängst du halt auch an, die Tage zu zählen und nicht mehr die Jahre. Da ist so eine abschließende Dokumentation, wo man vielleicht auch so eine kleine Heiligerklärung mit durchdrückt. Ja, nichts Ungewöhnliches, sagen wir es so.
Er kann irgendwie nicht still sitzen.
Nee.
Jedes Jahr, ob er nun ins All fliegt oder was, er braucht immer irgendwie Aufmerksamkeit, hat man das Gefühl.
Genau, also ich glaube auch, der braucht einfach sein Publikum. Das ist halt einfach, und zwar im positiven Sinne meine ich das, das ist halt einfach eine Rampensau. Ja, also der braucht halt sein Publikum. Ja. Dann wollte ich gerne empfehlen, so wie du Investigates empfohlen hast als Podcast, wollte ich die erste Folge von Star Trek The Pod Directive empfehlen. Wir hatten letztes Mal schon erzählt, dass der neue offizielle Star Trek Podcast, das ist ja The Pod Directive, jetzt wieder losgeht in der neuen Staffel. Und in dieser ersten Folge, die jetzt ausgestrahlt wurde, war Jonathan Frakes zu Gast. Ich möchte diese Folge empfehlen, weil Jonathan Frakes in dieser Folge tatsächlich alle möglichen Anekdoten erzählt hat, die ich vorher noch nie gehört hatte. Und das will echt was heißen, weil ich habe ja so viel Star Trek Content mittlerweile gehört, gelesen, gesehen, auch ganz viele Interviews und so weiter. Ja, ich habe Jonathan Frakes auf Panels nicht so häufig erlebt. Das heißt, vielleicht hat er diese Anekdoten alle schon mal auf irgendwelchen Conventions erzählt und ich habe es nur nicht mitgekriegt. Aber es war halt ganz, ganz viel an Stories dabei, wo ich dachte, wieso habe ich die vorher noch nie irgendwo gehört? Das ist ja unglaublich. Deswegen würde ich euch diese Folge empfehlen. Vielleicht geht es euch ja ähnlich, dass die eine oder andere Story dabei ist, wo ihr sagt, Mensch, wusste ich gar nicht. Und das finde ich sowieso überraschend, dass die dann immer noch Stories auspacken, nach wie viel Jahrzehnten im Fandom, 40 Jahre im Fandom, wo du dich fragst, wieso habe ich diese Story noch nie gehört? Das kann ja gar nicht sein, dass er die noch nie irgendwo erzählt hat. Ja. Gut, dann haben wir einen kleinen musikalischen Ausschnitt bekommen von dem Titan-Thema, also der Titan hier aus Picard. Und zwar hat Steven Barton eben ein musikalisches Thema zu Titan geschrieben und ein kleines Video davon eingestellt auf Twitter und Instagram, wo eben das Orchester das Thema das erste Mal durchgespielt hat, ganz unvorbereitet zum allerersten Mal die Noten gesehen und da hat er dann einfach auf Rekord gedrückt und ganz ehrlich, ja, Musik ist natürlich wichtig, auch um eine bestimmte Atmosphäre zu kreieren, aber dieses Titan-Thema, das war so schön. Das hat mir so, so gut gefallen. Ich freue mich richtig, richtig auf den Soundtrack hier zu Picard Staffel 3. Ich glaube, das wird richtig, richtig großartig.
Ich habe letztes Mal auch ein Interview mit Jonathan Frakes gehört und er hat ja gesagt, also als Director, als Regisseur, am liebsten ist er dann bei der Aufnahme vom Score. Das ist das, was ihn am meisten Spaß macht und
ja,
gefällt.
Ja, cool. Es ist auch schön, dass also, man das dann so ausnutzen kann. Weißt du, wenn man schon Regisseur ist, dass man sich dann so kleine Sahnehäubchen rauspicken kann aus der Arbeit. Ja, cool. Und dann noch etwas, was eigentlich jetzt mit Star Trek an sich nichts zu tun hat, aber so ein kleiner Nebenfun-Fact. Und zwar Paul Stamets ist ja ein Charakter in Star Trek Discovery, aber Paul Stamets, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, gibt es ja auch wirklich. Und zwar ist Paul Stamets in echt ein sehr bekannter Pilzforscher. Und der Paul Stamets in Discovery ist nach dem echten Paul Stamets benannt worden, weil er ja im Grunde durch das Mycelium-Netzwerk, also durch das Pilznetzwerk, ja eben auch durch Pilze eben eine neue Beförderungsart entdeckt. Und da hat man sozusagen mit einem Augenzwinkern haben die Writer im Writers Room gesagt, dann nennen wir ihn doch Paul Stamets, genauso wie den ganz bekannten Pilzforscher. Ja. Und dieser echte Pilzforscher, der hat jetzt tatsächlich die Ehre bekommen, dass ein echter Pilz nach ihm benannt worden ist, nämlich der Psilocybe stametsi. Also Stamets stametsi. Und da dachte ich mir so, witzig, also so viel Meta, noch mehr Meta geht nicht, weißt du? Also Pilze und echte und falsche und Charaktere und richtiges Leben und was nicht alles. Aber da dachte ich mir, das muss ich doch hier als kleinen Funfact mit in die News einfließen lassen, dass jetzt eben Pilzforscher Paul Stamets, der echte, auch einen echten Pilz nach sich benannt hat. Ja. Und dann haben wir noch Jörg Hillebrand, den kennt man vielleicht von Twitter, den habe ich hier auch ein paar Mal schon erwähnt, weil er immer sehr schöne Recherche-Details eben auf Twitter auch einstellt. Er läuft unter Gagyogi 49. Was hatte er diesmal zu Picard eingestellt, Sabine, wie war das?
Also er hat jetzt offiziell bekannt gegeben, dass er eigentlich schon seit der zweiten Staffel zum Cast von Picard gehört.
Beziehungsweise als Research Assistant. Genau.
Also zum Produktionsteam. Und er wurde direkt von Dave Plass angeschrieben per Mail. Und er ist verantwortlich für viele Ideen, für Props und Easter Eggs, die wir jetzt auch in dieser Staffel von Picard sehen. Und das Schöne, wenn man ihn auf Twitter oder auf Mastodon folgt, er stellt dann immer zu der Folge dann die Details vor und auch in welcher Folge von TNG das war und was dann da im Hintergrund ist. Also vor allem in der ersten Folge auf dem Schiff von Beverly, da waren ganz viele Ideen auch von Jörg Hillebrand dabei. Und er ist jetzt auch offiziell im Kanon, weil es gab wohl ein Panel in der Folge des Stargazer, wo er als Lieutenant Commander Jörg Hillebrand aufgeführt war.
Im Hintergrund, genau. Also da ging es darum, dass im Hintergrund die Leute, da war der Schichtplan im Hintergrund auf einem der Panels drauf und da sind diverse Namen gewesen. Unter anderem ist er da auch mit reingekommen. Fand ich witzig. Und das Ganze, wie gesagt, hat sich ja durch Twitter dann, oder also in erster Linie Twitter ja entzündet. Er war ja auf Twitter super aktiv, auch mit diesen Details, die er eingestellt hat und ist daraufhin eben angeschrieben worden. Also das heißt, Leute, es geht immer noch, dass man irgendwie reingeholt wird ins Boot, auch wenn man irgendwie nicht so wirklich was mit der ganzen Welt zu tun hat, außer dass man eben Fan ist. Und das finde ich schön, dass es heutzutage doch auch irgendwie noch immer geht. Ja, super. Sehr schön. Das war so das, was wir ein bisschen an News und an Kleinigkeiten hatten, die Woche über so gelaufen ist. Und dann können wir jetzt auch direkt mit unserer Folgenbesprechung zu Picard 304 No-Win-Szenario beziehungsweise auf Deutsch die Patz-Situation anfangen. Und da ist meine erste Frage natürlich die deutsche Übersetzung des englischen Titels No-Win-Szenario. Was sagst du zu die Patz-Situation?
Ich fand es weniger gut übersetzt.
Aber hat dir was gesagt gleich? Weil ich weiß auch gar nicht, ob alle wissen, was ein Patt ist. Also ich kenne es halt aus der Schachwelt. Und da ist ein Patt halt, wenn zwei Gegner sich gegenüberstehen und beide sind gleich stark und beide können also weder gewinnen noch verlieren. Und dann gibt es ein Patt. Das heißt, man beide geben quasi auf. Also beide halten inne, so kann man das vielleicht irgendwie sagen. Das ist schwierig zu sagen. Ich fand die Übersetzung ehrlich gesagt gar nicht so schlecht für ein No-Win-Szenario. Ich persönlich hätte einfach die Folge auf Deutsch so gelassen, wie sie auf Englisch ist. Ich hätte einfach ein No-Win-Szenario gelassen, weil ich glaube, das kann man auch ganz gut auf Deutsch verstehen. Lustigerweise ist es ja so, wenn man No-Win-Szenario hört und Star Trek im Kopf hat, dann hat man auch sofort gleich eine Sache im Kopf, denn das große, altbekannte No-Win-Szenario im Star Trek-Universum, das jeder kennt, ist der Kobayashi-Maru-Test. Also das ist ja das klassische No-Win-Szenario, das wirklich jeder kennt. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass man hier eben das Ganze ein No-Win-Szenario genannt hat. Man hätte es auch Kobayashi-Maru nennen können, theoretisch. Wobei das natürlich nochmal extra speziell für Kadetten gedacht ist. Das war natürlich das, was mir sofort auch in den Kopf kam, als ich No-Win-Szenario las.
Und ich glaube, Kobayashi-Maru war doch jetzt schon in letzter Zeit in meinem Folgentitel.
Ja, schon, aber ich meine, ja gut, aber ich meine, nicht jeder guckt alle Serien, ja, das ist halt, ja. Wir haben wieder Regie von Jonathan Frakes, wie auch in der letzten Folge schon. Du hattest ihn im Interview gesehen, da hat er ein bisschen was zu erzählt, oder?
Also ich finde, wenn er Regie führt, die Folgen, die sind einfach toll, weil er spielt mit den Personen, also na gut, er kennt die jetzt, seine Schauspieler auch sehr gut Und man merkt genau, wenn die Personen miteinander reden, gerade die Szene in der Sickbay zwischen Beverly und Picard, am Anfang noch die Distanz und dann, je mehr sie miteinander sprechen, je mehr sie sich wieder einander näher kommen, kommen sie sich auch räumlich wieder einander näher und auch die Totalaufnahmen in die Gesichter, dass man so die Gefühle eingefangen werden und auch das Spiegelung von Gesichtern, also insgesamt auch diese Folge auch wieder eine hervorragende Schauspielleistung von dem gesamten Cast. Und in dem Interview hat er auch gesagt, dass er aufpassen muss, dass er nicht einfach nur da sitzt und staunend zuschaut, wie die Leute schauspielern. Also von der Qualität, dass er da auch sehr begeistert war von der Leistung der Schauspieler. Und ich glaube, manchmal sieht man es auch, wenn er sein Grinsen, sein Lächeln hat. Also er hat da als Schauspieler Spaß und ich denke auch als Regisseur hat er einfach da Spaß auch bei der ganzen Sache dabei.
Ja, das ist auch das, was ich, das habe ich auch schon öfter gesagt, genauso wie du auch. Ich finde, man merkt, dass er die Figuren kennt. Er ist also lang genug jetzt im Star Trek-Universum unterwegs und da ein ganz gutes Händchen einfach für hat und auch ein ganz gutes Händchen dafür hat, wann er seine Schauspieler quasi laufen lassen muss, ohne sie irgendwie groß einzuschränken. Weil gerade der TNG-Cast ja so lange mit seinen Charakteren lebt schon. Und auch die Charaktere an sich lebt, dass sie das auch alle, glaube ich, ganz gut können. Man muss denen dann nur die entsprechende Freiheit lassen und nur hier und da mal, glaube ich, so ein bisschen in die richtige Richtung lenken. Deswegen, das finde ich auch, das hat er ganz gut drauf. Und wie gesagt, die letzte Folge fand ich schon super und diese Folge kann ich vorwegnehmen, fand ich wirklich richtig großartig. Also Hut ab, Jonathan Frakes, er hat wieder mal richtig gute Arbeit geleistet. Was hat es denn auf sich mit den Fanfragen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Kannst du mir das erklären?
Na, ich hatte beim Sehen hatte ich so verschiedene Sachen, wo ich gesagt habe, wieso heißt er jetzt Jack Crusher? Und das haben sie ja dann in der Bar direkt beantwortet. Oder wir haben keine Energie mehr, wir ziehen das jetzt von der Lebensanstalt.
Ach so, okay.
Und warum läuft denn jetzt das Holodeck? Und genau 2 Minuten später erzählen sie das. Also dass jetzt hier nicht schon die großen Diskussionen auf Twitter oder sonst wo losgehen, sondern dass sie es in der Serie gleich direkt mit beantworten. Also schon das indirekte Spielen mit der vierten Wand, was man ja sonst eher so von Marvel-Serien kennt.
Okay.
Das fand ich auch, ist das was Neues, oder? Ich habe es bisher noch nie gesehen bei Star Trek, dass sie halt da schon direkt ein bisschen selbstironisch darauf eingehen.
Ja, das gab es schon bei Star Trek und in anderen Serien kenne ich das auch schon. Aber es ist natürlich nett, wenn das quasi gleich auch beantwortet wird, natürlich. Übrigens hier auch ganz interessant, das war die erste Folge, in der Raffi und Worf nicht vorgekommen sind. Das heißt, die Storyline um Raffi und Worf, die ruht in dieser Episode, die pausiert ein bisschen und wir haben also verschiedene andere Storylines, die hier wichtig sind, aber eben Raffi und Worf nicht, die sind dann erst nächste Woche wieder mit dabei. Die Folge selbst war auch 58 Minuten lang, was länger ist, ich glaube, sogar bisher fast die längste, oder? Ich meine, das ist das Schöne beim Streamingdienst, dass die sich ja an keine Restriktionen halten müssen. Die können noch mal eine Folge machen, die eine Stunde 16 lang ist oder eben wie hier jetzt 58 Minuten. Wenn wir uns den Titel anschauen, No-Win-Szenario, dann bezieht sich das ja zumindest in erster Linie eigentlich auf dieses Jugendabenteuer, das ja Picard mit Jack Crusher hatte, dass sie ja eben dieses eine Shuttle geklaut haben und dann am Ende, weil sie eben liegen geblieben sind und irgendwie gar nichts mehr ging, sozusagen mit der niedrigsten Motoreinstellung, die es gab, sich dann haben irgendwie nach Hause geschleppt haben und weil sie auch nicht richtig navigieren können, war es dann so, dass Jack, glaube ich, immer angesagt hat, ob sie nach rechts oder nach links ausweichen müssen, wenn der nächste Asteroid kam und Picard hat halt gesteuert und es hat über 10 Stunden gedauert, bis sie dann wieder zu Hause waren, aber sie waren dann halt wieder zu Hause und haben halt gemeinsam mit guter Zusammenarbeit im Team das eben lösen können. Und das ist eben, glaube ich, so ganz konkret das No-Win-Szenario, das auf das angespielt wird. Aber es gibt ja noch eine ganze andere Reihe von Anspielungen, die da in diesem Titel mit drinstecken.
Ja, zum einen haben wir ja direkt, wo wir uns genau befinden, dass das Schiff halt in diesen Gravitationssog gerät und keine Energie mehr hat, keine Antriebsenergie mehr hat.
Also eigentlich auch eine Situation, wo man nicht gewinnen kann, genau, richtig, ja.
Ja, und dann hat vielleicht auch Picard ein No-Wins-Szenario, weil ja sein Sohn Jack mit ihm nicht wirklich was zu tun haben will. Was ja, in dieser Folge sich dann auch ein bisschen auflöst, aber das ist ja genauso. Also
Ja, könnte man so interpretieren. Zumindest auch, nachdem er ja letztes Mal auch gesagt hat zu Riker, dass es quasi verloren ist, dass sich da auch nichts mehr machen lässt, sondern es ist halt eine verlorene Chance. Ja. Ja. Stimmt, das könnte man auch so interpretieren. Plus, es gibt ja auch das Zitat aus The Wrath of Khan, wo dann irgendwie Kirk sagt, I don't believe in no-win scenarios, wo es eben um den Kobayashi Maru Test geht. Das passt auch ganz schön. Vor allen Dingen, weil wir ja hier auch immer wieder Anspielungen zu dem zweiten Film in der ganzen Season, in der ganzen Serie bisher gehabt haben. Das ist vielleicht auch was, was man so im Hinterkopf behalten kann. Ja, das erstmal zur eigentlichen Titelfolge. Dann geht es los. Wir werden uns ein bisschen natürlich wie immer chronologisch an die Handlungen in der Folge halten, wobei es hier jetzt diesmal ist, ähnlich wie letztes Mal, das scheint so ein bisschen auch direkt der Director-Style von Frakes zu sein, dass der halt gerne in den Situationen immer wieder hin und her springt und du hast dann, wie gesagt, so einen Flickenteppich von verschiedenen Situationen, die am Ende ein großes Ganzes, ein tolles Bild ergeben, aber wenn wir halt jedes Mal von Situation A zu B springen und dann wieder zu C und dann wieder zurück zu A, dann wirst du ja ganz irre und schwindelig. Deswegen haben wir hier uns natürlich versucht, ein bisschen chronologisch an die Abfolge zu halten, gleichzeitig aber auch die eine oder andere Storyline ein bisschen zusammenzufassen, so wie sie dann auch in der Folge passiert. Ja, also wir versuchen diesen Balancegang und gucken, ob's klappt.
Obwohl es diesmal besser war, fand ich, weil die Handlungsorte nicht gesprungen sind.
Also das stimmt, also wir waren die ganze Zeit auf dem Schiff, ja, ja.
Also in der letzten Folge war es für mich echt schwierig, dann immer wieder zu Worf und Raffi, so gut die Szenen waren, ich sag nur Kamillentee, aber dieses Hin und Her, das hat mich dann schon, wo ich dachte, ich will da jetzt wissen, was da weiter passiert. Erzählt mir das doch bitte am Ende zum Schluss nur das eine. Also das war dann schon
durcheinander. Ich fand es tatsächlich, also mich hat es nicht gestört. Das, was mich vielleicht noch am ehesten gestört hat, gerade in der letzten Episode, war gar nicht so sehr das Hin und Herspringen zwischen den zwei Handlungssträngen, sprich zwischen Raffi und Worf und eben den Handel und der Handlung auf der Titan, sondern was ich da so ein bisschen tendenziell eben verwirrend fand, war das ständige Hin- und Herspringen zwischen den verschiedenen Handlungssträngen auf der Titan. Also dann hatten wir nämlich Picard und Crusher und dann hatten wir Picard und Jack und dann hatten wir Picard und Riker. Also ich fand, es wurde innerhalb des Titan-Erzählstrangs viel mehr hin und her gesprungen die ganze Zeit, als es eigentlich zwischen dem Worf und Raffi-Erzählstrang und dem Titan-Erzählstrang hin und her gesprungen wurde. Auch hier ist es jetzt so, dass wir zumindest, du hast recht, die ganze Zeit uns auf der Titan befinden. Also das ist vielleicht schon ein bisschen eine Erleichterung. Generell fand ich, dass diese Folge enorm dreckig war. Ja, also eine richtig schöne, trackige Folge. Wir haben eben eine auswegslose Situation mit dem Schiff im Nebel, die nur gelöst werden kann, wenn am Ende eben die ganze Crew ihr gesammeltes Wissen alle in einen Topf schmeißt und eben alle zusammen miteinander arbeiten und aber auch alle zusammen einander vertrauen. Ja, und nur dann kann die Situation eben gelöst werden und aufgrund dieser Zusammenarbeit tut es das ja auch am Ende. Es kommt zu einer Lösung und zusätzlich auch noch sozusagen zu einem kleinen Wunder eben des Universums an sich. Ich sage nur Space Babies. Und die sind sozusagen der jubelnde I-Punkt auf ein euphorisches Ende einer Folge, die eben vollgepackt war mit Emotionen und Spannung und ganz vielen interessanten Themen, wie zum Beispiel auch die Konfrontation mit Tod und Verzweiflung, Verrat, Trauma, natürlich auch Liebe, also ganz, ganz viel. Also diese Folge hatte echt alles zu bieten und ganz viele Leute haben gesagt, als Kritik hinterher, dass es so ein bisschen war, als hätte man einen TNG-Film im Kleinformat gesehen, eben im Folgenformat und so ein bisschen das Gefühl hatte ich auch. Also hier ist wirklich in dieser einen Folge echt alles untergebracht worden, was ein TNG-Film gebraucht hätte man gesagt, man macht einen Film draus. Dann schauen wir mal. Du hast das ein oder andere Zitat in der Folge gehabt, wo du gesagt hast, hättest du gerne als T-Shirt.
Ja, also es gab ja viele tolle Zitate.
Die ganze Staffel war bisher voll mit Zitaten, ja. T-Shirt-Zitaten, genau.
Wo man sagt, man kann da jetzt auch unendlich viel Merch machen. Also es ist ja schon die Szene zwischen Riker und Picard, wo er sagt, this is the end, my friend. Das war ja auch in den Trailern ganz oft.
Ja, stimmt. Oder eben auch so die Bezeichnung, als dann Shaw als Grease Monkey bezeichnet wird, als Ingenieur eben. Als Dipshit, das brauche ich nicht auf dem Shirt, aber Grease Monkey nehme ich.
Obwohl das Dipshit, das hat jetzt schon Kreise gezogen. Also viele haben jetzt ihren Twitter-Handle umgeändert.
Ja, naja.
Als Dipshit von irgendwas.
Cargo, ja, das, genau.
Das muss auch irgendwie eine regionale, also der Schauspieler kommt ja selbst aus Chicago. Und ich weiß nicht, ob das irgend so eine regionale auch Bezeichnung ist, die sich die Leute da in den Kopf werfen, weil das habe ich dann auch gelesen. Ja, wir sind Dipshits von Chicago. Oder ob das jetzt einfach nur ist, weil die Leute sich freuen, dass halt Chicago in Star Trek genannt wird.
Ich glaube, weil die Leute sich freuen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal einfach mit der Folge an, und die Easter Eggs, die dann so in der Folge versteckt sind, die werden wir dann an der Stelle einstreuen, wo sie denn dann auch auftauchen, denke ich mal. Das Ganze fängt wieder sehr rockig an. Ich habe ja mehrfach schon gesagt, dass ich überrascht bin, dass wir hier eben so viele Rocksongs präsentiert bekommen. Und auch hier fängt die Folge wieder an mit einem, eigentlich keinem Rocksong, sondern einem Blues-Song, nämlich von Sam Allen, Can't Break Away From That Girl. Hochironisch finde ich mit diesem Titel, denn die Frage ist natürlich, welches Girl? Ich denke sofort an Vardik. Ja, aber...
Ich denke an Enterprise oder Starfleet.
Ja, vielleicht. Also ich meine, in dem Sinne würde es mehr Sinn ergeben. Aber interessant, es lässt natürlich Spielraum offen. Auf jeden Fall fängt dann hier wieder also die Folge eben mit ein bisschen Musik an. Und dann kommen wir direkt in eine Rückblende rein, nämlich vor 5 Jahren, wo Admiral Picard eben in 10 vorne reinmarschiert, um dort zu essen. Du hattest gesagt, er isst Fisch und Chips. Hat man es gesehen?
Ja, also man hat wirklich Pommes gesehen und irgendeine okay. Art von Backfisch, wo ich dachte, ja... Das typische Essen eines Franzosen.
Das passt auch sehr britisch, ja, gut, okay. Aber das wird natürlich, ganz ehrlich, bei Picard wird doch die ganze Zeit mit Frankreich und Großbritannien doch getrollt. Die ganze Zeit schon immer. Aber das hatte ich nämlich gar nicht gesehen, dass es Fisch und Chips war. Das ist ja nochmal extra witzig. Ja, und super. Und interessanterweise ist es ja so, er sitzt dann also in 10 vorne und dann kommen dann eben diese Kadetten rein. Es ist übrigens es ist Frontier Day. Also Feiertag im Grunde, und da kommen dann eben diese Kadetten rein und es ist so ein bisschen Hero Worship findet hier statt, ja, also der hochheilige Picard, der dann gleich gefragt wird eben nach der einen oder anderen Anekdote und ob das denn alles so stimmt, was in seinem Buch steht, und Picard, der will ja eigentlich nur seine Ruhe haben und irgendwie in Ruhe essen, und dann guckt er aber in diese heldenverehrenden jungen Gesichter und denkt sich, okay, gut, dann erzähle ich halt meine Story. Was ich da ganz witzig fand, war, dass man hier so ein bisschen... Also, oder was heißt witzig, aber ich fand es ein bisschen problematisch, denn zu dem Zeitpunkt, wenn wir von dem ausgehen, was wir in Picard Season 1 eben erzählt bekommen haben, dann ist genau das die Zeitperiode, wo Picard sich ja eigentlich komplett zurückgezogen hatte von allem, was irgendwie mit Starfleet und der Föderation zu tun hatte. Und er war eher bekannt als The Hermit of Labar, also der Einsiedler von Labar, ja. Aber ich finde, das widerspricht dieser Szene an und für sich jetzt nicht, weil es kann ja sein, dass vielleicht die Kadetten auch so begeistert sind, ihn mal zu Gesicht zu kriegen, weil er sonst eben nicht so oft da ist.
Oder sie haben ihn auch wieder nur für eine Rede eingeladen, wie jetzt auch zu Beginn.
Wahrscheinlich, genau, ja. Aber das fand ich eigentlich eine ganz, ganz niedliche Szene. Er wird halt nach allen möglichen Dingen gefragt und dann erzählt er eben auch von diesen Geschichten. Also er erzählt eben von den Hirogen, die ja eine Voyager-Spezies ist, die wir zum Beispiel aus Voyager 415 Hunters oder 416 Prey kennen. Oder aber auch aus 79 oder 710 Flesh and Blood. Also die kamen ja immer wieder in Voyager vor. Dann natürlich, klar, der Klassiker von Damok hat er erzählt. Kennen wir natürlich aus der TNG-Folge 502 Damok. Später erzählt er dann noch eben die Anekdote mit Jack Crusher im Detail. Janeway wird auch erwähnt. Die Kadetten fragen explizit nach Admiral Janeway. Und der Planet Argelius wird erwähnt. Wir kennen den Planeten Argelius 2 aus der Originalfolge 207 Wolf in the Fold. Da ist Scotty damals unterwegs hingewiesen. Und... Also er erzählt halt ganz, ganz viel, er plaudert aus dem Nähkästchen und die Kadetten sind begeistert. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch Picard irgendwie so ein bisschen geschmeichelt ist, dass er eben gefragt wird. Und am Ende endet er quasi, diese ganze Geschichte, die er da erzählt, endet er damit, dass er eben sagt, denkt aber immer dran, wenn ihr zusammenhaltet als Crew, wenn ihr einander stützt und eben da seid füreinander, dann seid ihr niemals ohne Hoffnung. Und auf diesem bedeutungsschwangeren Zitat mit der Hoffnung, ja, kommen wir wieder zurück in die Gegenwart, denn da sind wir aktuell eigentlich gerade hoffnungslos. Denn wir befinden uns wieder in der Titan, die ja jetzt im roten Alarm ausgerufen hat und eben im Nebel feststeckt. Riker auf der Brücke hat halt das große Problem, dass er, egal was er macht, er hat nicht genug Energiereserven. Also die Energiereserven gehen zur Neige. Es waren 4 Stunden Energie noch übrig irgendwie. Wie war das gewesen?
Ja, das, hat der eine Lieutenant Ensign gesagt.
Okay.
Sie etwa, auch wenn sie alles einsparen, nur noch vier Stunden die Lebenserhaltungssysteme aufrechterhalten können. Also es geht echt zu Ende.
versucht ja alle möglichen Szenarien durchzuspielen. Also was ist, wenn wir Energie von da wegnehmen? Was ist, wenn wir irgendwie versuchen, das und das System irgendwie abzuschalten? Was ist, wenn wir das und das und jenes versuchen? Aber egal, was er vorschlägt, das Endergebnis ist immer, sie haben zu wenig Energie und die Lebenserhaltung wird zusammenklappen. Ja, und damit sprich eben auch alle auf dem Schiff sterben. Diese ganze Diskussion wird dann eben unterbrochen von einer bioelektrischen Welle. Das ganze Schiff wird also quasi einmal durchgerüttelt. Das ist ja diese bioelektrische Welle, die wir auch schon mal hatten in dem Nebel, von dem ja auch Crusher schon mal erzählt hatte. Und wo wir uns noch als Zuschauer gefragt haben, werden diese bioelektrischen Signale, werden die nochmal eine Rolle spielen? Und offensichtlich spielen die jetzt ja auch eine Rolle. Aber dem Ganzen jetzt auf den Grund zu gehen, das können wir natürlich jetzt nicht, weil es sind andere Dinge wichtiger, wie zum Beispiel eben die Lebenserhaltungssysteme. Und Rikers, ja, kurzfristige Lösung ist dann natürlich, alles auszuschalten, was geht, und alles an Energie, was es gibt, auf die Lebenserhaltungssysteme zu setzen. Aber die Lösung im Grunde, das ist nur eine Notlösung, weil das Ende der Situation ist im Grunde, dass sie ersticken werden oder sterben werden, weil die Lebenserhaltung irgendwann halt nicht mehr funktioniert ohne Energie.
Also sie zögern nur das Ende hinaus.
Genau, soweit es eben geht. Genau, genau. Und das Ganze führt dann eben auch dazu, dass Riker und Picard sich wieder einander annähern, denn die beiden hatten sich ja gestritten. Da hatte ich ja auch schon gesagt, dass ich das erstaunlich fand, dass dieser Streit so, also eskaliert ist, also sich so hochgeschaukelt hat. Aber jetzt ist es tatsächlich auch so ähnlich, wie ich mir das erhofft hatte, dass sie sozusagen wieder Frieden miteinander schließen, so wie das eben alte Freunde machen. Nach dem Motto, okay, hör zu, ich habe mich da irgendwie verrannt, es hat sich hochgeschaukelt, es tut mir leid, ich war ein Idiot. Und der andere dann sagt, ja, nee, komm, vergessen, erledigt. So, ja. Also wie das halt unter Freunden ist, dass man auch sagt, okay, ich habe mich schnell hochgeschaukelt und war hitzköpfig, aber genauso schnell kann ich mich halt auch wieder entschuldigen, ja. Und das fand ich eigentlich ganz nett gelöst. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit, mit dieser relativ schnellen Versöhnung?
Am Anfang dachte ich erst, okay, zu schnell. Und dann dachte ich, gut, wir haben nur noch 4 Stunden. Wollen wir uns jetzt noch 3 Stunden anzicken oder lösen wir es gleich? Ja.
Ich finde halt auch, dass man da sieht, dass die beiden halt schon länger befreundet sind. Wenn das jetzt 2 Unbekannte wären oder 2 irgendwie Kollegen, die sich erst seit einem Jahr kennen oder so, ist es ja nochmal eine ganz andere Basis als die beiden, die sich halt echt jahrzehntelang kennen und ich glaube auch jahrzehntelang eben ihre Fehler auch schon kennen. Ja, also deswegen funktionierte das für mich hier von der Versöhnung her ganz gut. Und jetzt ist es ja so, dass eben Riker mehrere Dinge sozusagen an der Backe kleben hat. Also er hat natürlich jetzt eben diesen gescheiterten Versuch, das Schiff zu retten, und im Zuge dessen, weil er ja weiß, dass es zu Ende geht, will er ja versuchen, seiner Frau eben eine Nachricht zuzusenden, aber kann sich irgendwie nicht richtig dazu aufraffen, was aufzunehmen, und weil er auch nicht wirklich weiß, was er irgendwie sagen soll. Und gleichzeitig sucht er aber auch das Gespräch natürlich mit Picard, und im Gespräch mit Picard wird dann auch ein bisschen klarer, was denn das eigentliche Problem ist. Denn ja. Riker befindet sich ja, kann man sagen, in der depressiven Phase, oder?
Ich würde sagen, in der depressiven Phase. Also es gibt ja verschiedene Arten von Depressionen. Es gibt ja auch, man sagt jetzt hier, Leute mit einer funktionierenden Depression, also denen merkst du das nicht an, die arbeiten komplett ganz normal, ziehen das durch, halten sozusagen das Bild aufrecht gegenüber ihrer Umgebung, gegenüber ihren Freunden, gegenüber den Arbeitskollegen oder der Familie. Aber dann, wenn sie allein sind, fallen sie halt in das tiefe Loch. Und bei einer Depression hat man ja auch oft das Symptom, dass man sich von sich selbst entfremdet und auch von den eigenen Gefühlen, dass man sich einfach nicht mehr wahrnehmen kann. Und ich denke, das ist auch das Problem, was er jetzt hat mit Deanna. Weil Deanna hat ja empathische Fähigkeiten und sie spürt das ja.
Also er sagt ja dieses Zitat, das ja dazu passen würde, zu der Interpretation, dass er sagt, Deanna, who feels everything, couldn't live with me, also Riker, feeling nothing. Ich hatte das interpretiert als sozusagen noch Nachwehen vom Tod seines Sohnes, obwohl es ja auch schon wieder, ich weiß nicht, 20 Jahre oder was oder 15 Jahre oder sowas her ist. Also dass es einfach nicht verarbeitete Trauerbewältigung ist im Grunde. Also dass er das immer alles von sich weggeschoben hat und eben dieses Trauma an und für sich immer noch nicht verarbeitet ist. Und dass dieses Wegschieben, das sich jetzt rächt. Aber das kann natürlich durchaus auch in Kombination mit einer Depression sein, natürlich. Das würde ja eben zu der ganzen Geschichte passen.
Oder dass es halt jetzt irgendwas gab, was es wieder getriggert hat. Das ist halt wieder.
Naja, also ich denke, dass Picard seinen Sohn gefunden hat, hat es wieder getriggert, oder?
Oder vielleicht auch schon vorher.
Ja, also ich meine, es gab ja zumindest. 1. es gab ja zumindest Probleme, ja, das kann sein, dass eben Picard dann aufgetaucht ist, auch auf Nepenthe und so. Was wir wissen ist von Riker, dass es ja eben Probleme gibt in der Ehe von ihm und Deanna, und weil er ja gesagt hat, Deanna und seine Tochter sind vielleicht ganz froh, ihn mal eine Zeit lang los zu sein, und die Tatsache, dass er jetzt eben da aber auch sitzt und es irgendwie nicht hinkriegt, an Deanna eine Nachricht zu schicken, ist ja auch schon sehr bezeichnend. Statt sich dann um seine Sachen zu kümmern, was er irgendwie gerade einfach nicht kann, gibt er eben einen Tipp an Picard und sagt, Mensch, versuch die paar Stunden, die uns jetzt noch bleiben, zu nutzen und deinen Sohn ein bisschen besser kennenzulernen und ja, und irgendwie da ein paar Schritte auf ihn zuzugehen. Ja, ich denke mal so vielleicht als letzten guten Rat an seinen Freund. Das versucht ja dann Picard auch. Bevor er das aber versucht, bekommen wir kurz noch Seven zu sehen, die von Riker sozusagen auf eine Spionagemission geschickt wird, oder? So kann man es vielleicht am schönsten ausdrücken. Sie ist ja offiziell immer noch vom Dienst befreit. Shaw hatte sie ja quasi vom Dienst aus dem Dienst rausgenommen. Und Riker sagt, Mensch, ja, ich kann dich zwar wieder normal in den Dienst einstellen, wenn ich will, aber wäre es nicht besser, wenn wir dich immer noch außer Dienst lassen? Denn dann hast du die Freiheit, quasi ganz unbefangen dich auf die Suche zu machen nach dem Changeling, der hier an Bord ist.
Ja, und er möchte es ja auch nicht, dass es bekannt wird.
Genau.
Ich denke, er will jetzt, auch dass es die Sabotage war, jetzt noch eine Panik zu der schon ausweglosen Situation will er nicht auf dem Schiff haben.
Genau. Und ich meine, das macht sie auch. Sie macht sich dann eben auf den Weg zum Quartier von Ensign Foster und findet ja dann dort auch die Leiche des echten Ensign Fosters. Also den hat es tatsächlich gegeben, und der war da, ich weiß gar nicht, wo der da drin war. War das ein Bett oder ein Schrank? Also irgendwo war der da in seinem Quartier, lag der da rum. Und
es sah aus, als wäre er aus der Schranktür gefallen.
Ja, irgendwie so, gell? Ja, und im Hintergrund im Quartier stand dann da auch ein Kalottspiel. Das ist mir gar nicht aufgefallen, sag ich dir ganz ehrlich.
Ja, aber ich kannte es halt noch von Voyager. Tuvok hat da oft damit gespielt. Das ist eine Art vulkanisches Geduldsspiel, wo man halt Ordnung in das Chaos bringen muss. Und auch ein anderer Ensign in der goldenen Uniform, also Harry Kim, hat dann später auch versucht, damit zu spielen oder zu spielen.
Ja, cool. Also das wieder auch so klassische Easter Eggs, die sich da versteckt haben. Später ja dann auch noch, was wir später im Quartier ja auch noch entdecken, auch noch so ein Easter Egg, ist natürlich dann auch der Eimer in Anführungszeichen. Hier fassen wir einfach mal ein bisschen zusammen. Hier geht's dann auch immer wieder hin und her, von Seven zurück zu Picard und so weiter und so fort. Aber die Storyline um Seven eben und ihre Erforschung nach dem Changeling geht dann so weiter, dass sie eben Hilfe bei Shaw sucht. Der ist ja eigentlich, das letzte Mal, als wir den gesehen haben, lag der ja halb tot auf der Krankenstation. Und jetzt ist er eben an sein Quartier gebunden und hat da so eine Beinstütze oder eine Beinschiene an. Und jetzt mal Hand aufs Herz, ja. Also gut, natürlich lässt es sich bestimmt wegerklären durch, es ist ein extrem komplizierter Bruch und deswegen kann man da nicht sofort alles irgendwie heilen oder so. Aber in TNG war es noch so gewesen, die Leute sind mit den schrecklichsten Verletzungen und gebrochenen Schultern und Beinen und was nicht alles in die Krankenstation gekommen. Beverly hat einmal da ihr Leuchtding ausgepackt, hat gemacht, schup, 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 weißt du, so dreimal hin und her über die Wunde und zack, ist es alles wieder heil, ja. Und jetzt, 35 Jahre später, wo die Technik irgendwie, oder 20 Jahre später, 25 Jahre später, wo die Technik sich doch eigentlich verbessert haben sollte, kommt er mit einer Beinschiene raus, also irgendwas scheint mir da nicht ganz koscher zu sein. Ich glaube, da haben die einfach nicht richtig mitgedacht, als sie das Buchdrehbuch geschrieben haben, weil sie wollten ihn, glaube ich, einfach in einem verletzten Zustand haben. Ja, aber inhaltlich ergab das keinen Sinn.
Was ich mir noch erklären konnte, sie haben ja eine Vielzahl von Verletzten. Und um die Brüche zu heilen, müsste er, denke ich, länger in so einem Biobett liegen. Dass sie dann sagen, okay, die inneren Blutungen haben sie behandelt, und dann, dass sie sagen, okay, jetzt blockiere nicht das Bett, wir haben ja andere, die schwerer verletzt sind, oder dass er es selber gesagt hat. Weil wir haben ihn ja jetzt immer erlebt, dass er sehr auf das Wohlergehen seiner Crew bedacht ist. Und dass sein Leuten nichts verliert, dass er gesagt hat, okay, ich kann damit leben, behandelt die anderen erstmal weiter, und das kriegt man später noch gefixt.
Ich glaube auch, dass man wegerklären kann man das auf jeden Fall, aber es ergibt eigentlich wirklich nicht richtig Sinn. Da hat einfach einer von den Reitern nicht mitgedacht, aber okay. Also Seven sucht sich Hilfe bei Shaw, der da, wie gesagt, in seinem Quartier rumsitzt, und eigentlich, was ich auch sehr schön finde, ist, wie das am Anfang, wie diese Szene anfängt, weil es macht ja dieses klassische Tü-tü-tü, dieses Piep an der Tür, und er sagt nicht willkommen, weil man sagt ja normalerweise welcome, also komm rein, und er so, komm nicht rein, komm nicht rein, komm nicht rein. Und ich denke nur so, wie geil. Der will seine Ruhe, aber offensichtlich kann er die ja nicht haben, also lässt er sie dann doch rein. Und Seven, obwohl er ja abgeneigt ist, erst zu helfen, kann sie ihn ja davon überzeugen, dass er ihr hilft. Denn es geht eben um die Sicherheit des Schiffes, um die Sicherheit der Crew. Und keiner kennt halt das Schiff und die Crew so gut wie er. Ja, deswegen begraben sie da auch ihr Kriegsbeil. Wobei ich hier auch interessant finde, dass ja Seven offensichtlich keine Erfahrung mit den Formwandlern gemacht hat. Weil in der Zeit sie ja dann wohl, ich hab's halt von der Timeline gerade nicht im Kopf. Aber als dann der Krieg war, war die Voyager da noch im...
Da waren die noch im Delta-Quadranten.
Im Delta-Quadranten, ja, okay.
Als der Dominion-Krieg war, weil sie kam ja erst später zurück. Also
genau, also das heißt, so mit Changelings oder so hat sie also nicht groß Erfahrung. Deswegen erklärt ihr dann ja auch Shaw ein bisschen was. Unter anderem eben auch, dass sie einen Pod haben und dass dann bestimmt auch der Changeling, der Foster imitiert, einen Pod hat. Und dann hattest du gesagt, schönes Wortspiel, Cannabis und Co. Okay, also ich fand diesen Witz hier ein bisschen unpassend, weil das war mir zu zeitgemäß. Also, ja.
Aber wir haben ja noch andere Sachen. Er spricht ja auch von Play-Doh-like. Also im Deutschen sagen wir ja Knetmasse und die Amerikaner verwenden ja immer den Play-Doh, also den Markennamen für Knete. Und das ist ja auch ein sehr für jetzt unser Jahrhundert geprägter Begriff, ja.
Wobei Knete könnte ich mir vorstellen, dass es das in 1000 Jahren oder so auch noch gibt. Also, dass Kinder damit spielen.
Heißt es dann noch Play-Doh?
Ja, das ist halt die Frage. Also wir haben ja jetzt auch Marken, die auch schon mehrere hundert Jahre alt sind. Also es könnte durchaus sein, dass das soweit noch überlebt. Aber ja, klar. Also man hätte vielleicht ein allgemeines Wort dafür finden müssen. Das ist schon richtig. Ja. Was er aber mit dem Pott eigentlich meint, ist nicht Cannabis, sondern natürlich den Eimer.
Von Odo.
Ja, aber das ist jetzt zum Beispiel, das ist auch so eine Schwachstelle in der Folge. Also es ist so, er hat halt gesagt, ja, die müssen halt alle, 18 Stunden ungefähr, müssen die Formwandler sich quasi wieder in ihren Flüssigkeitszustand zurückverwandeln. Dann sind sie meistens in so einem Eimer drin. So, okay. Das heißt, unser Formulator muss auch irgendwo einen Eimer haben. Und sie soll sich eben auf die Suche nach dem Eimer machen. Warum soll sie sich auf die Suche nach dem Eimer machen? Das verstehe ich nicht ganz. Um dann ihn damit anzulocken oder was? Ich verstehe es irgendwie nicht so richtig.
Na, warum? Er hat gesagt, dass da oft noch Reste drin sind. Von den Formwandler-Clipper.
Und was bringt uns das?
Ja, dann hat er ja kann er das Schiff nach dieser DNA-Sequenz scannen lassen oder nach diesem Biomuster.
Okay, gut. Dieser Zusammenhang, der war mir irgendwie nicht so ganz klar. Also sie macht sich dann,
Deshalb würde sie ja dann auch in das Biolab, um das zu analysieren, damit sie ihn dann mit Scannern sozusagen identifizieren können, wo er ist auf dem Schiff.
Ja gut, das ergibt natürlich jetzt auch Sinn. Und bevor sie sich dann auf den Weg macht, eben um nach diesem Eimer zu suchen, zeigt er ja noch ein Pad, also wo allgemeine Infos zu Formwandlern draufsteht. Und da ist eben auch ein Bild von Odo drauf und von seinem Eimer. Und es ist so großartig, also ein ganz schönes Easter Egg hier. Das Ding ist aber, also warum, und das ist eben hier ein kleines Problem einfach in der Folge, warum sollte der Eimer, den der andere Formwandler hat, genau der gleiche Eimer sein, den Odo auch hatte? Weil der Eimer, den Odo hatte, das ist ja auch ein bajoranischer Eimer, den er damals von seinem, wie hieß der, Professor, wo er ja da eine Zeit lang als junge Changeling eben.
Ich glaube Mora.
Ja, genau, Mora, richtig. Diesen Eimer hat er ja auch irgendwie von Mora bekommen und dieser Eimer ist vom Design her aber eben auch ein bajoranischer Eimer. Da hat ja außen so ein bestimmtes Muster drauf. Und den Eimer, den jetzt Seven tatsächlich dann im Quartier von Foster findet, ist tatsächlich genau der gleiche Eimer, den auch Odo hatte. Also auch mit so einem bajoranischen Muster außen drauf. Und ganz ehrlich, da haben also einfach die Prop-Maker oder die Kostümleute oder wer auch immer nicht nachgedacht. Vielleicht haben sie sogar auch den gleichen Eimer vom Set genommen, I don't know. Aber es ergibt halt null Sinn, dass dieser Changeling haargenau den gleichen Eimer hat wie Odo. Außer man würde vielleicht sagen, okay, als Odo damals über den großen Link seine Erinnerungen geteilt hat, haben alle quasi den Eimer gesehen und jetzt haben immer alle den gleichen Eimer. Aber das ergibt ja null Sinn. Also das ist irgendwie, dieser Eimer ist, also das ergibt halt keinen Sinn. Und vor allen Dingen, nur weil Odo einen Eimer hat, heißt es ja noch lange nicht, dass die anderen Changelings auch einen Eimer haben. Also soweit ich weiß, fanden die nämlich Eimer doof, oder? Erinnere ich mich da falsch?
Ja, ich später hat ihn ja auch Odo nicht mehr benutzt. Der ist ja dann frei in seinem Quartier geflossen.
Also es war halt ein nettes Easter Egg hier, aber irgendwie nicht so richtig durchdacht.
Ich hätte ihn auch anders versteckt. Ich hätte ihn doch als Blumenvase genommen, statt irgendwo hinter einem Leuchtpanel.
Ja. Ja, naja, gut. Okay, also so viel zum Eimer. Das Ganze geht dann eben noch weiter. Sie entdeckt dann eben den Eimer und dann...
Ja, sie entdeckt den Eimer und will ja damit in das Biologielabor, Biochemielabor, um ihn halt zu analysieren, um halt dann den Formwandler zu scannen. Und auf dem Weg dahin trifft sie ja auf den Formwandler.
Ach, richtig, genau, so rum war es. Ja. Ah, richtig, genau. Der ja dann erst den Eimer, also erst zerschießt der Formwandler den Eimer und dann schießt sie auf den Formwandler und killt ihn dabei quasi, genau.
Nee, er lebt noch, er flüchtet in irgendwelche Relais.
Okay. Übrigens, ich habe mehrere Fragen. Also zum einen, neben der Beinstütze, die Sean trägt, haben wir ja auch die ganze Zeit diese rote Beleuchtung, also rote Alarmbeleuchtung. Die haben wir übrigens auch im Quartier von Picard und Riker. Aber ich finde, im Quartier von Sean sieht es so aus, als hätte der nur rote Leuchten. Also das Ganze wirkte weniger, fand ich, roter Alarm, sondern mehr Rotlichtdistrikt irgendwie. Also es war mir zu viel Rot, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Die Beleuchtung war mir irgendwie komisch.
Vielleicht ist es Notlicht. Also wenn du überall alles ausschaltest.
Ja, vielleicht, ja. Also es war mir auf jeden Fall zu dunkel und zu rot irgendwie. Also das fand ich ein bisschen komisch. Und dann habe ich ganz kurz überlegt, könnte das vielleicht aber auch eine Art Foreshadowing gewesen sein auf diese roten Halluzinationen, die ja Jack später hat? Fragezeichen. Vielleicht gibt's da noch irgendwas, was da mit zusammenhängt. Also von wegen Formwandel, rotes Licht, rote Halluzination, irgendwie so. Aber das ist wirklich ganz weit gefasst.
Die Antwort von Todd Stechweg, er war gestern auch live auf Instagram. Mhm. Auf alle Fragen, die in diese Richtung gingen, hat er immer nur gesagt, keep watching.
Ja. Aber ein bisschen was hat er ja erzählt, denn er war ja auch im Ready Room zu Gast.
Ja.
Und da hat er natürlich ein bisschen was über sich und seine Person erzählt. Wir kriegen ja nachher noch diese epische Szene, wo er halt, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, ausrastet. Und er hat aber auch ein bisschen was zu sich und Seven erzählt. Und das können wir vielleicht hier gerade wiedergeben, weil es ja hier eben auch um Seven und Shaw geht, die sich ja dann mehr oder minder eben über diese gemeinsame Mission, die sie ja dann haben, auch zusammenraufen. Was hatte er da gesagt gehabt im Ready Room?
Also er hatte ja gesagt, dass er sich seine Brückencrew selbst ausgesucht hat, weil ja viele gesagt haben, oh, warum ist denn Seven jetzt die Nummer 1 von ihm? Mhm. Und da hat er auch gesagt, dass er sie aktiv halt gewählt hat, aufgrund ihrer Eigenschaften.
Also im Charakter.
Mhm. Im Charakter, dass sie ihn komplementiert, wo er vielleicht zu vorsichtig ist, dass sie dann mehr offensiv an Probleme rangeht.
Ist aber trotzdem interessant, dass er sie gewählt hat, obwohl sie ja eigentlich Borg ist. Und er ja da diese massiven PTSD-Erscheinungen hat, wenn es um Borg geht.
Ja, und dass halt auch er sie eigentlich schätzt, aber halt durch seine persönlichen Erfahrungen er halt in dieser Abwehrhaltung ist, dass er keine Person zu nah an sich ranlässt. Mhm. Ein zweiter Funfact war auch, Shaw war ja Ingenieur-Techniker, wie wir später noch erfahren. Todds Vater war auch
also von dem
ein Techniker, von dem genau. Schauspieler, ein Ingenieur und Techniker, und da hat er sich halt viel abgeschaut von ihm. Und man sieht es auch. Also er schauspielert ihn ja, wenn man ihn beobachtet, der Schauspieler spricht sehr viel mit Händen. Mhm, oder die Hände machen auch immer was. Also es müssten die beschäftigt werden, es müssten mal was reparieren. Die Probleme analysiert er ja auch oft mechanisch. Mhm. Und dann halt später hat man ja auch so eine Rollbrettszene, die wirklich so aussieht, als würde er jetzt unter einem Auto rausrollen mit dem Werkzeug im Mund. Also
es ist schon sehr ingenieurig, genau, ja. Ich hatte auch so leichte Scotty-Vibes, muss ich dir sagen. Ja, sehr schön. Genau, also während dann eben Seven da unterwegs ist und versucht, diese Geschichte mit den Formwandlern zu lösen, machen wir einen kleinen Schwenk zurück zu Beverly Crusher. Die befindet sich immer noch auf der Krankenstation. Und ihr fällt auf, dass diese bioelektrischen Wellen, mit denen sie da getroffen werden, offensichtlich ein bestimmtes Timing haben. Und dieses Timing oder diese Energiestöße, die erforscht sie jetzt quasi. Also man merkt, man sieht nur, wie sie eben auf dieses Pad guckt und eben zählt und rückwärts zählt und macht 5, 4, 3, 2, 1. Und wenn sie zu 0 kommen, dann eben diese Welle kommt. Das heißt, offensichtlich hat es damit irgendwas auf sich. Wir wissen aber noch nicht genau was. Sehr schön zu sehen wieder, sie hat eine blaue Uniform an. Also es ist nicht genau der gleiche blaue Kittel, den sie in TNG anhatte, aber zumindest trägt sie wieder blau. Also das schöne medizinische Blau. Ja, währenddessen sucht Picard das Gespräch mit Jack. Er kommt ja dann auch zur Krankenstation. Jack ist ja bei seiner Mutter und fragt, ob er nicht sich Jack kurz mal ausleihen könnte für ein Gespräch. Und er befolgt damit ja im Grunde Rikers Ratschlag, dass er mit seinem Sohn versucht, sich nochmal ein bisschen zu unterhalten und dass die beiden sich eben annähern. Und er wählt dafür das Holodeck. Das Programm von 10 vorne, das heißt, er befindet sich dann eben in der Bar von 10 vorne. Hier ganz interessant, du hast es schon gesagt, wird auch gleich beantwortet, warum das Holodeck denn läuft, weil man denkt sich ja auch als Zuschauer, Moment mal, ich denke, die haben keine Energie, um zu überleben und dann schmeißen sie hier Energie für das Holodeck raus. Das erklärt sich eben so, dass das Holodeck offensichtlich eine in sich abgeschlossene, autarke, eigene Energiequelle hat und diese Energiequelle, das weiß man aus der Voyager-Episode 103 Parallax, ist eben nicht kompatibel mit der Energiequelle des Schiffes. Auf diesem Fakt wird jetzt hier quasi aufgebaut in dieser PK-Folge, dass sie sagen, es gibt also eine eigene Batterie sozusagen und die ist just für Notfälle gedacht, denn wenn man eben in so einer absoluten Notfallsituation ist und es vielleicht auch mental oder so schwierig hat zu verarbeiten, dann hat man die Möglichkeit, aufs Holodeck zu kommen und dort kann man dann eben sich ein bisschen ablenken und ja. Und dann sagt ja noch Jack so ganz ironisch, wie, everyone cramps in here pretending it's some sort of tropical paradise while the ship implodes around them. Ja, also wie, stopfen sich dann hier ins Holodeck und tun so, als wäre es eine Art tropisches Paradies, während das Schiff um sie herum explodiert oder was? Und das bezieht sich ganz eindeutig auf die Folge 3.10 von Voyager Warlord, denn da hat nämlich damals Neelix ein Holodeck-Programm gestartet von einem ganz bekannten tropischen Ressort, das es eben auf seinem Planeten gab, mit dem Titel Paxau-Ressort. Und das, haben dann die Voyager-Leute dann noch ein bisschen ausgebaut mit anderen verschiedenen Dingen von ihnen selber. Das ist aber, glaube ich, echt ein Bezug eben darauf.
Ich erinnere mich an schreckliche Bademode in seltsamen Mustern.
Ja, naja. Aber das fand ich ganz nett. Das war auch nochmal so ein kleines verstecktes Easter Egg. Und naja, sie sind dann eben in der Bar und natürlich statt dem guten Wein von Picard Chateau möchte Jack dann eben lieber den billigen Whisky.
Ja, also das zieht sich jetzt ja auch durch, dass der Wein von Picard abgelehnt wird. Und da gab es auch eine Frage an Terry Metallas, ob das jetzt der Running Gag ist. Und er hat einfach nur mit einem, naja, grinsenden GIF geantwortet. Also vielleicht gibt es da noch mehr. Was ich etwas nervig fand, war diese Produktplatzierung für diesen Jameson Whisky. Ja. Was auch sehr lustig war. Es ist ja ein irischer Whisky. Mhm. Und wir haben jetzt einen Halbschotte mit Jack und einem Franzose, die irischen Whisky, billigen irischen Whisky, wie Jack sagt.
Ich habe ehrlich gesagt absolut null Ahnung. Ist Jameson billig? I don't know. Ich kenne mich mit Whisky überhaupt gar nicht aus.
Es ist, du kriegst ihn, glaube ich, schon für 15 Euro.
Ja, okay. Naja, aber das passt ja dann eben aber auch zu dem, was Jack gesagt hat. Er hat gesagt, je billiger, desto besser. Ja, die beiden stoßen dann eben mit einem Whisky an und Picard versucht sich ja, wie gesagt, dann so ihm auch so ein bisschen zu nähern und sagt, Mensch, erzähl mir doch ein bisschen was aus deiner Jugend oder aus deiner Kindheit, ich würde gerne mehr erfahren, aber nur, wenn du wirklich auch möchtest. Aber Jack, der weicht irgendwie aus. Also ich habe das Gefühl, der kann sich Picard nicht so richtig öffnen. Ja, irgendwie kann auch nicht so viel Tieferes von sich enthüllen und versucht dann doch so ein bisschen auf Distanz zu bleiben. Aber die beiden unterhalten sich natürlich trotzdem so ein bisschen Smalltalk-mäßig und da erzählt eben Picard auch nochmal von seinem Abenteuer mit Jack Crusher, weil ja eben auch Jack das sagt, was ich auch gesagt habe, was du vielleicht auch gesagt hast, warum heiße ich quasi Jack Crusher? Weil das ja echt, eigentlich, ich hatte es ja interpretiert als eine Fuck-You-Geste von Beverly gegenüber Picard. Und Picard sieht es aber ganz anders und sagt, nee, im Gegenteil, es ist eigentlich eine liebevolle Geste, denn ich hätte dich auch Jack genannt, wenn ich dich hätte benennen können, weil Jack eben sein bester Freund gewesen ist damals. Und dann erzählt er eben diese Anekdote, wo die beiden gestrandet sind und dann eben sich da eben aus diesem Szenario wieder haben rausmanövrieren müssen, in dem eben Jack dann navigiert hat und Picard dann eben, ja, geflogen ist, also mehr oder minder blind geflogen ist mit den Augen und Vertrauen auf Jack. Das fand ich auch nett und es ist eben genau das, was wir uns gefragt haben, warum zum Teufel heißt der Jack? Ach, okay, deswegen, gut. Ich find's trotzdem seltsam, ehrlich gesagt. Also ich hätte ihn nicht Jack genannt, aber gut. Das ist eine andere Diskussion. generell versucht Picard, wie gesagt, ja, also sich Jack anzunähern. Jack sagt, ich kann mich nicht öffnen. Und dann sagt ja Picard im Grunde das Gleiche, was er damals auch schon in dieser Flashback-Szene, in der Rückblende-Szene ja zu den Kadetten gesagt hat. Er hat gesagt, man kann eben nicht als einsamer Wolf die ganze Zeit durchs Leben gehen, sondern man muss eben versuchen, Anschluss und Zusammenhalt zu suchen. Und es braucht eben Anschluss im Leben. Also Connection ist ja das Stichwort eben im Englischen. Dann erzählt er, wie gesagt, von seinem Abenteuer mit Crusher. Und dann sagt er eben nämlich am Ende, und das ist auch das, was er quasi mehr oder minder den Kadetten gesagt hat, you are only really ever as good as those around you. Your crew becomes part of you, complete you. They lift you up to accomplish the things you never could do alone. Also sprich, du bist eben nur genauso gut wie die Leute um dich drumherum. Deine Crew wird ein Teil von dir und sie kompliziert dich. Und sie hilft dir eben bei allem, die Dinge zu erfüllen oder die Missionen zu erfüllen, die dann kommen und die du nie alleine hättest erfüllen können. Ja, also dieses sich aufeinander verlassen, einander vertrauen, einen Zusammenhalt haben, das ist eigentlich das, was er Jack nahelegt. Und damit natürlich meint er aber auch klar, der Zusammenhalt und das Vertrauen in ihn als potenziellen Vater. Interessant noch übrigens, ich weiß nicht, ob man sagen kann, kleiner Witz oder so, aber als Jack ja noch zu ihm meinte, wir müssen über den Elefanten quasi hier im Raum reden, also so nach dem Motto Elefant im Porzellanladen, und Picard guckt ihn schon ganz überrascht an und denkt sich, worum geht's denn jetzt? Und dann meint er, die Haare, wann sind die Haare weg? Und dann sagt er, du bist was, 23, 24, genieße, solange du es noch kannst. Und ich habe so gelacht. Was aber schön ist, damit wurde nicht nur die Frage nach dem Namen beantwortet, sondern auch die Frage nach dem Alter. Also er ist wohl doch 3-4 Jahre älter, als ich geschätzt hatte. Ich hätte ja gedacht, er ist so um die 20, weil ja eben es die ganze Zeit hieß, dass Beverly so um die 20 Jahre lang ja keinen Kontakt mehr zu ihren Freunden hatte. Aber wenn er 23, 24 ist, ja, ist okay, geschenkt. Immer noch zu jung, aber...
Ich habe damit auch mittlerweile meinen Frieden gefunden.
Ja, wie gesagt, ich auch. Aber dann hat halt, ich finde halt, das Casting ist halt dann einfach nicht gut gemacht, ganz ehrlich. Aber das ist eine andere Diskussion.
Ja gut, man hat ja auch Situationen im Leben, die einen auch extrem altern lassen.
Ja, na gut, wenn man gejagt wird, ist vielleicht so eine Situation.
Ja, also wenn du dir ja Zelensky anguckst, vor dem Krieg und jetzt.
Ja, naja, gut.
Der ist auch 10 Jahre gealtert, ja. Also...
Übrigens, während Picard seine Anekdote erzählt von eben seinem Abenteuer mit Jack, sagt er ja, no sensors, no visuals, 10 fucking grueling hours, he and I in sync though, bla bla bla. Er sagt eben 10 fucking grueling hours und dann war eben das Fandom ganz aufgeregt. Oh mein Gott, Picard hat fuck gesagt. Weißt du, so, oh mein Gott, der heilige Picard. Das gibt's doch gar nicht. Ganz ehrlich, what the fuck, sag ich jetzt einfach mal so schön. Pun intended. Also bitte, auch Picard darf fuck sagen. Also ich hab kein Problem mit.
Ich habe auch von Picard mein erstes französisches Schimpfwort gelernt.
Okay, nämlich Merde, oder was?
Merde, er sagt das ja gleich am Anfang, glaube ich. Mhm. PowerPoint Station, Merde. Also damals noch ohne Internet. Nach der Folge französisches Wörterbuch. Ich hatte, glaube ich, auch was mit Französisch angefangen. Nachgeschlagen und oh, toll.
Interessant. Ja, sehr schön.
Und das hat er ja öfters gesagt. Also es ist ja nur nicht so, dass er
nie geschimpft hätte.
Ja, genau. Nie geschimpft hätte, sondern nur auf Französisch.
Ja, ich sehe das genauso. Also ich habe da kein Problem mit, sollen sich die anderen Fans gerne aufregen. Interessant wird die Story jetzt, oder diese ganze Szene jetzt eben, weil sie unterbrochen wird von Captain Shaw. Und Captain Shaw hat jetzt sozusagen seine Queen's Speech, wie man so schön sagt, oder seine große Königsrede. Denn wir erfahren jetzt ja tatsächlich, woran eben diese Antipathie, die er ja für Picard, aber auch generell für Borg eben in sich trägt, denn liegt. Und ich kann nur sagen, ja, ich hatte recht. Ja, 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 ich hatte fucking recht. Apropos fuck und so. Es war ja genau das, was ich gesagt hatte, dass es eben ein Trauma in der also mit dem Borg gegeben haben muss, wahrscheinlich bei 359 sogar. Und genau das ist es auch. Wir kriegen jetzt Captain Shaws Vorgeschichte eben erzählt von einem bitteren, wirklich total verbitterten Shaw, der geschüttelt ist von tatsächlich PTSD und Trauma, auch wirklich getriggert durch Picard an sich, weil er ja wirklich da wortwörtlich den eigentlichen Grund für sein Trauma vor sich sitzen hat. Auch wenn Picard ja nicht Locutus von Borg mehr ist, aber zumindest optisch natürlich immer noch so aussieht wie, ja. Wir erfahren also, dass Shaw aus eben in dem Battle, in dem Kriegskampf von Wolf 359 war. und dort mehr oder minder ja durch Glück rausgekommen ist, weil eben ein Vorgesetzter entschieden hat, wer eben die letzte Rettungskapsel nutzen kann und wer nicht. Und dann mehr oder minder echt an den Köpfen abgezählt hat. Also so nach dem Motto 1, 2, 3, 4, 5, ihr dürft. 6, 7, 8, 9, 10, ihr dürft nicht irgendwie so. Ja. Und er war eben einer der in Anführungszeichen Glücklichen, der dann eben gerettet wurde, während seine Freunde um ihn rum, seine Kollegen, seine Bekannten, mit denen er zusammengearbeitet hat auf dem Schiff, eben dann gestorben sind. Und das war halt, also diese, ich glaube, diese Zufälligkeit und diese Hilflosigkeit in dieser Situation, das ist das, was ihn halt so mitgenommen hat.
Ja, und er hat halt eine starke Schuld des Überlebenden.
Ja, absolut. Genau, richtig, genau. Und was hier so schön auch, also was ich hier so beeindruckend fand, war dieser Satz, den er gesagt hat, meine Kollegen, die dann eben nicht überlebt haben, sie waren alle mein Jack Crusher. Also um das einfach in einen Bezug zu setzen auch zu Picard und der Anekdote, die er gerade erzählt hatte von seinem besten Freund Jack Crusher. Ja, und ich dachte so, oh fuck, das ist so ein starker Satz hier in dem Moment. Und er sagt ja aber auch, er führt ja Picard im Grunde vor seinem Sohn vor. Er sagt ja, weißt du, wo dein alter Mann gewesen ist an dem Tag bei Wolf 5-9? Er war auf dem Borg-Würfel und hat die ganze Welt entzündet. Also sie haben einen Namen für ihn, Locutus von Borg. Der einzige Borg, der so tödlich war, dass sie ihm einen gottverdammten Namen gegeben haben. Also ich meine, holy, holy, ho, ho, ho. Also diese ganze Szene mit Shaw war unglaublich. Ich war sehr, sehr beeindruckt. Ich fand schauspielerisch wirklich 1A. Und ja, also mich hat das mitgenommen.
Ja, er war ja auch. Und ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, er zeigte mir auch den versteckten Mittelfinger.
Ach, einiges, da war auch noch mehr.
Ja.
Also im Hintergrund zum Beispiel auch während diese Szene lief und er das eben alles so nochmal durchlitten hat quasi, hat man im Hintergrund im Soundtrack auch Kampfgeräusche und wie Laserfeuer gehört. Also von Waffen. Ganz subtil. War alles drunter gelegt als Klangteppich. War wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und diese Auseinandersetzung von Shaw und Picard, der sich ja auch nicht wehrt, der da nur sitzt und eben zuhört, die hat mich natürlich auch ganz explizit an die Auseinandersetzung von Sisko und Picard erinnert, die wir ja in DS9 gleich in der ersten Folge, beziehungsweise in den ersten beiden Folgen haben, nämlich in Emissary. Da haben wir nämlich im Grunde die gleiche Situation. Wir haben einen Sisko, der ja eben in Wolf 359 ja auch mit Locutus von Borg konfrontiert war und eben auch Picard das vorwirft. Da spiegelt sich sozusagen die Situation von Shaw und Picard und von Sisko und Picard ein bisschen. Also das liegt auch so als kleiner, so im Hinterkopf und es passt ja auch hier natürlich wunderbar dazu, weil ja hier auch immer wieder Referenzen zu DS9 sind in der ganzen Folge und in der ganzen Staffel bisher. Also das passt auch sehr, sehr super. Und den Hass, den Shaw hier eigentlich zeigt auf Picard, ist im Grunde der Hass, den Picard ja sich selbst gegenüber auch viele, viele Jahre gespürt hat. Wir sehen das ja ganz prominent in First Contact, denn erst im Film First Contact fängt er ja an, überhaupt so diesen Selbsthass ja überhaupt zu bearbeiten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb er jetzt als Shaw so austickt, im Grunde auch nichts sagt oder sich nicht wehrt, sondern einfach nur eben die Bar verlässt, weil er eben diesen Hass quasi total nachvollziehen kann und verstehen kann. Und ich meine ganz ehrlich, es wird ja auch nichts bringen, jetzt mit Shaw zu diskutieren, weil Shaw hat ja in dem Sinne recht, Picard war ja Locutus, auch wenn er es nicht bewusst war, aber trotzdem.
Und er hat es ja auch die ganze Zeit in sich reingefressen und lässt es jetzt ja zum ersten Mal richtig aus sich raus. Also dieser Abwehrmechanismus, niemanden an sich ranzulassen, sich nicht zu öffnen, weiß noch nicht, ob es an den Drogen liegt, wie er gesagt hat, den Schmerzmedikamenten, mit denen er zugedröhnt ist, was er ja sagt, als er in die Bar reinkommt.
Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Okay.
Ja,
also als Ausrede dafür, dass er jetzt hier so freizügig wird oder was?
Ja, er hat irgendwie gesagt, hier, deine Mutter geht sehr großzügig mit den Schmerzmedikamenten um.
Ah, ich bin
hier ein bisschen. Und er merkt aber auch gleich, dann, da kommt wieder der Schutzmechanismus zu seiner Crew gegenüber, dass er jetzt seine Kameraden halt total runtergezogen hat mit der Aktion und entschuldigt sich ja dann gleich auch wieder.
Aber das fand ich zum Beispiel auch einen sehr, sehr starken Satz, dass er eben dann sagt, sorry, at some point asshole became a substitute for charm. Aber ich glaube, hier geht es auch weniger darum, dass es seine Kameraden sind, sondern er ist der Captain. Also er hat ja eigentlich eine Vorbildfunktion. Und er merkt in dem Moment, dass er diese Vorbildfunktion absolut nicht ausgefüllt hat, dass er eigentlich hätte besser sein müssen als das, was er jetzt hier gezeigt hat. Und hier kam aber natürlich echt total dieses alte Trauma hochgespült, ja, weil ganz viele Leute haben nämlich gesagt, wie kann man nur und ich verstehe das überhaupt nicht und warum ist denn Shaw so ein Arsch und überhaupt sowieso, aber es ist tatsächlich in dem Moment einfach dieses alte Trauma, das da Überhand nimmt und ich finde, wenn man so in diesem Trauma und in diesem ganzen, in dieser ganzen Vision quasi, wenn man so gefangen ist, dann darf man auch gerne mal Fuck sagen, denn da wurde nämlich auch nochmal Fuck gesagt. Ja. Das erklärt übrigens jetzt natürlich aber auch Vadiks Bemerkung, die ja gesagt hat, sie wundert sich, dass er überhaupt noch funktioniert, nachdem er seine Krankenakte gelesen hat. Also der wird mit Sicherheit in therapeutischer Behandlung gewesen sein, gerade auch als Captain, weil die müssen ja dann auch so eine Standard-Evaluation eben nach Traumata und so weiter durchführen. Und ich glaube, der hat sich ja auch sonst, wenn man sich den Alltag anschaut, hat er sich ja eigentlich ganz gut im Griff. Also ja, er mag generell keine Borg, er hat eine Antipathie, was ja durch diese Vorgeschichte, finde ich, durchaus verständlich ist. Aber er schafft es ja trotzdem, mit ehemaligen Borg, aka in dem Fall Seven, professionell zusammenzuarbeiten. Dass sie sich dann nicht mögen, ist eine andere Geschichte. Aber zumindest funktioniert ja auf einem professionellen Level die Arbeit miteinander. Ja, sonst wäre sie ja nicht seine Number One, zumindest schon für eine ganze Zeit gewesen. Bis es halt jetzt mit Picard, der an Bord kam, eskaliert ist. Aber davor hat es ja doch auch einigermaßen gut geklappt. Ja, das heißt, viele haben dann gesagt, ich verstehe gar nicht, wenn der so ausrastet, wie der dann überhaupt wieder im Dienst sein kann. Aber das hat ja an sich ganz gut funktioniert. Das war jetzt halt wirklich dieser eine Trigger. Und der Trigger ist ja wirklich auch Picard selbst, der das alles hochgespült hat. Und deswegen, finde ich, kann man das hier durchaus nachvollziehen.
Ja gut, ich weiß ja nicht, wie die personelle Situation war. Weil die Sternenflotte hat ja Leute verloren bei der Schlacht gegen die Borg, dann später.
Also ja, aber ich meine, das ist jetzt auch schon wieder, wie lange her? Ich glaube 20, 30, ja. 35 Jahre oder was? Also das war jetzt nicht gestern. Ja.
Nee. Und das ist ja auch, wenn man dann zu Beginn auf sein Schiff kommt, da heißt es ja, es ist alles strukturiert, es läuft alles nach Plan. Und ich denke, wenn so diese Umgebung ist, dass du da deine Abläufe hast, deine Strukturen, dann kannst du ja auch sehr gut funktionieren. Das hat man ja oft auch bei depressiven Patienten. Solange das unter der Woche alles nach Strukturen, nach dem Zeitplan läuft, ist alles gut. Aber wehe, dann kommt Wochenende oder Urlaub, dann fallen dann viele in ein Loch. Und er hat ja jetzt hier die Situation, zum einen, dass Picard an Bord kommt und zum anderen, dass sie ja in dieser ausweglosen Situation sind, dass ja sein Schiff fast geschrottet ist, sie keinen Entkommen haben. Das sind ja mehrere Trigger, die ihn dann jetzt triggern und wo er auch nichts mehr nach dem Schema, nach der Routine läuft, in der gut funktioniert.
Also deswegen, ich finde das also auch kein Argument. Ich finde, das kann man hier also echt durchaus nachvollziehen, wie er reagiert und dass er so reagiert. Übrigens auch interessant, er nennt auch nochmal ganz kurz hier im Laufe des Gespräches, er spricht auch nochmal ganz kurz von der Stargazer und irgendwie den komischen Dingen, die auf der Stargazer abgelaufen sind, mit den richtigen Borg. Das ein klarer Rückbezug auf Picard Season 2 mit Jurati als Borg Queen. Also das ganz kurz erwähnt. Das ist also nicht in Vergessenheit geraten. Den Teil der Story, den gibt es tatsächlich hier im Föderationsuniversum. Und nachdem eben Shaw also so ausgerastet ist, verlässt ja Picard dann eben auch das Holodeck und Jack folgt ihm. Und ich habe eine Sekunde lang echt gedacht, ja, vielleicht schaffen sie es jetzt irgendwie aufeinander zuzugehen, aber man merkt sofort, sobald sie das Holodeck verlassen haben, dass beide Männer wieder ihre Schutzklappen irgendwie ausgefahren haben, denn Jack nennt Picard dann ja Admiral, also geht wirklich auch mit der Titelbezeichnung total auf Distanz und Picard hat wieder seine klassische Höflichkeitsfloskel und sagt ganz stoisch, danke für deine Zeit, Jack, es hat mir viel bedeutet. Und das ist ja auch so ein klassischer Satz, den wir von Picard schon ganz oft gehört haben in verschiedenen Zusammenhängen. Das heißt, beide Männer sind wieder auf Distanz. Das hat also nicht geklappt, ja. Ist ein bisschen schade. Und hier dann aber auch wieder das Thema des Zusammenhalts oder der Connection. Denn genau das hat ja eben nicht geklappt zwischen den beiden. Und was sich dann aber später noch auflöst, eben, wir werden ja immer wieder die Flashback-Szenen zwischendurch eingeschaltet, dass sich Picard eben an Dinge erinnert, die er vor 5 Jahren eben in der Bar gesagt hat, versus Dinge, die halt jetzt in der Bar gelaufen sind. Und da geht ihm ein Licht auf, denn offensichtlich saß Jack vor 5 Jahren an diesem Frontier Day, als er mit diesen Kadetten gesprochen hat, ja in der Bar und hat auch mit Picard gesprochen und hat ihn eben gefragt, ob er nicht persönlich Familie auch hat und ob, also nach seiner persönlichen Lebenslage sozusagen. Und da hat er ja im Grunde ihm eine Abfuhr erteilt, denn da meinte Picard, Starfleet has been the only family I ever needed. Also Starfleet ist die einzige Familie, die ich je gebraucht habe und alles andere brauche ich halt nicht. Wir wissen aber ja jetzt als Zuschauer, auch nach dem vor allen Dingen, was wir in Staffel 2 gesehen haben, dass das ja eigentlich nicht stimmt. Aber es war halt die Antwort, die Jack bekommen hat. Wobei, Jack war ja da für Picard ein Fremder. Also kann er denn wissen, dass das sein Sohn ist, ja? Und deswegen, glaube ich, hat dieser Versuch von Jack, dieser halbherzige Versuch, da vielleicht mit seinem Vater in Kontakt zu treten, eben nicht geklappt.
Und er wird dann gesagt haben, wenn du mich nicht haben willst, will ich dich auch nicht.
Ja, genau. Also offensichtlich ist Starfleet immer wichtiger. Und schade eigentlich, weil wir wissen ja, es ist eigentlich nicht so. Ja, wir hüpfen dann jetzt von diesem ja doch sehr traumatischen, von dieser sehr traumatischen Ten-Forward-Szene im Holodeck einmal rüber zu Vardik. Was haben wir da für eine Situation, die wir da vorfinden?
Also das war alles sehr spooky, creepy.
Okay.
Da wusste ich nicht, was ich davon halten sollte. Also man sieht ja sie, wie sie sich die Hand abschneidet, das Handgelenk aufschneidet.
Also sie ist offensichtlich selbst aber auch ein Changeling, weil Es fällt ja nicht eine Hand ab, sondern dann fällt nur so dieses Goo, dieses Flüssigkram da in so eine Schüssel. Ja.
Also weiß es nicht, ob sie ein Hybridwesen ist, obwohl Terry Metallas auf Twitter gesagt hat, dass Vardik und ihre ganzen Gangs Changelings wären. Und dann kommt ja wie eine Art Gesicht, was mit ihr spricht und ihr Anweisungen gibt. Und da ist sie ja auch eine ganz andere Person.
Also, wie eine andere Person?
Also ich fand sie ja vorher, hat sie ja so ein bisschen Joker-Vibes gehabt, so die verrückte Bösewicht und alles. Und jetzt ist sie ja doch so unterwürfig und sagt, nein, ich will nicht auf Selbstmordmission, nein. Und das zerstört mein Schiff, das zerstört meine Crew. Dann als sie wieder fusionieren, dann ist sie ja doch wieder die verrückte Böse. Also das war sehr
offensichtlich,
seltsam.
Offensichtlich ist dieses Gesicht, mit dem sie da, also dieser, ich sag jetzt mal Vorgesetzte oder wer auch immer das ist, mit dem sie da in Kontakt tritt, offensichtlich ist das noch ein viel böserer Bösewicht, denn sonst würde sie vor ihm nicht so kauern. Also das ist das, wie ich das eingeschätzt habe. Die Frage ist natürlich, es gibt da so ein paar Dinge in dieser Szene, die mir aufgefallen sind, wo ich auch so wie du ein bisschen dastehe und nicht so richtig weiß, was ich davon halten soll. Also ich meine, zum Ersten, ja, sie ist offensichtlich ein Formwandler. Das ist also, hier wird jetzt erstmal bestätigt, denn das war ja was wir uns gefragt haben. Das schließt natürlich nicht aus, dass sie vielleicht auch eine Hybridfigur sein kann, dass sie vielleicht teilweise nur formwandlerische Fähigkeiten hat, aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, sie ist ein Formwandler. Dann ist die Frage, dieses Handabschneiden und dass dieses flüssige Dings, was auch immer, sich dann in so ein Gesicht verwandelt hat, ist das vielleicht eine Variante vom großen Link? Also, dass sie quasi, dass die Formwandler es jetzt wie auch immer geschafft haben, eben eine Distanzverbindung zum großen Link herzustellen vielleicht? Oder ist es der kleine Link? Also quasi ist das nur eine, also ist das sozusagen die Variante des großen Linkes, aber nur für die Terroristengruppe? Weißt du, was ich meine? Dass die auch so eine Art großen Link-Gruppe etabliert haben innerhalb ihrer terroristischen Vereinigung? Ist es das vielleicht? Also sind es irgendwie sozusagen die Oberchefs von dieser Terroristenvereinigung, mit dem sie sich da jetzt in Verbindung gesetzt hat und die ihr da eben Anweisungen geben? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, sie sind ja immer noch hinter Jack her. Und sie sagt ja zu ihrem, ich sag jetzt mal Vorgesetzten da, sagt sie ja auch, der sternenfahrende Jack ist immer noch unterwegs quasi und fällt jetzt da in dieses Gravitationsloch rein und dann kriegt sie ja den Befehl, dass sie ihm eben hinterherjagen soll, auf egal, was es sie kostet, auch wenn sie ihr Schiff und ihre Crew kostet, obwohl sie das ja nicht möchte, aber sie beugt sich ja dann eben diesen Befehlen. Und aber diese Art und Weise, wie sie das gesagt hat, der sternenfahrende Jack, das klang für mich ganz komisch. Und da hattest du ein Stichwort reingebracht, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht kann das damit irgendwie zusammenhängen. Du hattest von den 100 ausgesandten Kindern der Changelings aus dem großen Link gesprochen. Kannst du das nochmal genauer vertiefen?
Also, dass das Maya bei DS9, also die Changelings haben ihre Kinder ausgesandt und eins dieser Kinder ist Odo, die sie auf verschiedene Welten gesetzt haben. Ich weiß nicht, ob die Welten besser
eigentlich
kennen,
um Erfahrungen zu sammeln und die dann, also damit Erfahrungen zurückgebracht werden zum großen Link, genau.
Und ich weiß ja nur nicht, wie viele von diesen auch wieder zurückgekommen sind oder ob sich diese Kinder jetzt ausgesetzt fühlen und eine eigene Gruppe gemacht haben und mit dem Cradling nichts mehr zu tun haben wollen, wo wir auch wieder diesen Eltern-Kind-Konflikt dann haben.
Also deine Theorie wäre, dass diese terroristische Vereinigung, die der Vardik angehört, dass diese terroristische Vereinigung aus diesen Kindern besteht?
Ja, oder aus einer Gruppe von den Kindern.
Okay. Ja. Während meine Theorie, also was heißt meine Theorie, aber eine Theorie, an die ich jetzt gedacht hätte, könnte Jack einer der 100 Kinder sein? Aber dann würde es keinen Sinn ergeben, dass Beverly sagt, sie hat ihn auf die Welt gebracht. Okay, gut. Ja. Das sind natürlich jetzt alles, aber das sind so Dinge, so, okay, Theorien. Also wir bringen das Stichwort jetzt einfach mal hier rein. Vielleicht spielt das ja noch irgendeine Rolle. Dann ist auch die Frage, könnte diese Geschichte mit der Hand abtrennen und der Verbindung zu einem Link und sowas, also quasi vielleicht so eine, könnte das eine evolutionäre Weiterentwicklung der Formwander sein oder vielleicht sogar, wenn nicht evolutionär, weil dafür ist die Zeit vielleicht zu knapp, aber eine genmanipulierte Weiterentwicklung der Formwandler, dass es eben geschafft haben, durch Manipulation ihre eigenen Gene eben diese Distanzlinks jetzt zu schaffen, sozusagen. Also das ist vielleicht was, was eben diese Terrorgruppe geschafft hat, dass die eben manipuliert hat und sich weiterentwickelt hat in dem Sinne. Dass es also auch immer noch die gleichen Formwandler sind, aber quasi jetzt mit dieser Extrafähigkeit, die Distanzlinks irgendwie aufzubauen.
Ja, und oder ich dachte halt, wenn es halt wirklich irgendwelche Hybridwesen sind, weil bei Babylon 5 gibt es ja eine tragische Figur, Londo Molari, der dann halt später auch der Emperor der Centauri wird und er hat ein Keeper, das ist wie eine Art Parasit, der an die Funktion über seinen Körper übernimmt und auch da das gesamte Verhalten und die Aktionen steuert. Und nur wenn er sehr viel trinkt, der Keeper verträgt keinen Alkohol, ist er wieder sein altes Ich für kurze Zeit. Und das würde ja vielleicht auch erklären, warum sie diese unterschiedlichen Verhaltensweisen hatte mit nach der Fusion und davor. Also Theorien gibt es viele.
Ja, vor allen Dingen, ich finde es auch so irritierend, also Matalas hat auf Twitter wohl gesagt, Vadek and her gang are changelings, she does not have a special hand. Also dieses she does not have a special hand, das führt ja für mich dann dazu, dass hier irgendwas nicht so stimmt. Also vielleicht ist ja auch diese ganze Handgeschichte von wegen abtrennen und dann eben diese Kommunikation und dieser Kopf, der da erscheint und so, vielleicht ist es ja auch gar nicht, passiert es ja auch gar nicht, vielleicht ist es ja nur eine Manifestation einer Psychose von Vadek, dass sie das sieht, aber das passiert eigentlich gar nicht in Wirklichkeit. Dass sie einfach wirklich richtig irre ist.
Naja, was hat Todd Stashwick gesagt? Keep watching.
Ja, genau. Also es gibt genug Theorien, die man hier anbringen kann. Zumindest wissen wir jetzt definitiv, dass sie ein Changeling ist. Übrigens, da wollte ich dich nochmal fragen, wie findest du denn die neue CGI bei den Changelings? Denn CGI finde ich ja grundsätzlich sehr, sehr großartig hier in den PK-Folgen. Aber die neuen Formwandler, sage ich jetzt mal, da sieht ja diese Flüssigkeit, in die sie sich verwandeln, sieht ja, finde ich, eher aus wie flüssiges Fleisch. Richtig. Und nicht so flüssig, wie wir das aus Odo-Tagen kennen. Ich meine, jetzt ist die Frage, hängt das damit zusammen, dass einfach das CGI besser geworden ist und die wollten eigentlich schon immer, dass es so aussieht? Oder aber ist es tatsächlich eine Änderung, die uns zeigen soll, dass die Spitze sich vielleicht geändert hat?
Ja, oder sie haben ja auch den Gründern ein Virus verpasst.
Vielleicht ja.
Hat das zu irgendwelchen Veränderungen noch geführt?
Das war ja übrigens auch eine von meinen Theorien, dass sie, also Vadik, vielleicht der weibliche Gründer ist, den wir die ganze Zeit aus DS9 ja kennen. Und dass die Narben, die sie hat, sozusagen also Folgen sind von der Krankheit, die sie ja in DS9 hatte. Wobei sie ja eigentlich offiziell davon geheilt wurde, als sie sich mit Odo wieder verbunden hat. Das heißt, eigentlich dürfte man da nichts mehr sehen. Aber das sind alles, ja, also Spekulationen. Wir werden sehen. Gut, kommen wir zurück zu Beverly, die mittlerweile ja erkannt hat, dass es eben ein festes Muster gibt in diesen Energie, Biologie, Wellen, Pulsen, wie auch immer. Und das Ganze eben so interpretiert, dass ein Lebewesen, dass sie also quasi da mehr oder minder, ja, im Geburtssack, wie soll man denn, eines Lebewesens drinne stecken.
Geburtskanal,
danke. Und die Geburt halt kurz bevorsteht. Und das erinnert uns natürlich ganz klar an den Encounter at Farpoint, also die erste Folge von TNG. Das sagt, glaube ich, sogar auch Riker, oder? Hat der das nicht erwähnt dann sogar? Oder war es Beverly?
Ich glaube, Beverly hat Encounter at Farpoint. Also was ja dann auch nochmal ein schöner Rückgriff ist auf die erste Folge, um den Kreis wieder zu schließen von TNG.
Ja, genau, die erste Folge von TNG, genau. Ich war gerade nicht bei der ersten Folge von Picard, genau.
Nee.
Ja, und du hattest auch zwischendurch kurz gedacht, ach, vielleicht könnte ja auch ein Q auf die Welt kommen?
Ja, das war die Zwischenthese auf dem Sofa, wo wir gedacht haben, was ist denn das jetzt für ein Wesen? Und dann, ich habe es mit meiner Tochter gesehen, fragte ich meiner Next Generation und sie meinte, oh, kann das eine Geburt von einem Q sein? Wir haben das doch nie gesehen.
Wie praktisch. Wie alt ist deine Tochter?
Die ist ein Teenager.
Ja gut, genau. Ja, cool. Das ist ja dann echt witzig. Aber die These hat sich ja dann am Ende nicht bestätigt. Aber es wäre eine Möglichkeit gewesen, genau. Was sich jetzt aber herausstellt ist, dadurch, dass wir jetzt quasi in einem Geburtskanal ist und diese Geburt dann auch bald vonstatten geht, gibt es eben diese biologischen elektrischen Wellen. Und da ist man doch am Überlegen, ob man die nicht nutzen kann, um quasi Energie aus den Wellen rauszusaugen und gleichzeitig auf den Wellen aus dem Nebel raus zu surfen. Okay, warum nicht?
Ja, Sky Riker ist ja am Anfang auch sehr skeptisch, wo er sagt, es gibt 1000 Gründe, dass das nicht funktioniert. Und da war auch schön zu sehen, dass Beverly wieder Kontra gibt, wie sie früher auch gegenüber Picard oft Kontra gegeben hat.
Was ich hier so schön finde in dieser ganzen Diskussion ist, dass man sieht, dass die alle in ihre alten Rollen zurückfallen. Also die sind sofort wieder das TNG-Team, das sie auch eben in TNG waren. Das heißt, wir haben eben diese klassischen Diskussionen der Brückencrew und so ist ja auch TNG immer gelaufen. Picard hat ein Problem angebracht, er hat gesagt, Leute, ich brauche Hilfe, Diskussion. Dann gab es die Diskussion innerhalb eben der Brückencrew und am Ende war es aber Picard, der was entschieden hat. Und ich meine, im Grunde ist es hier ja wieder genau so. Und dann ist Beverlys Rolle eben oft die gewesen, zu widersprechen und auch Kontra zu geben und für die Sachen einzustehen, an die sie glaubt. Was wir hier also vorgeführt bekommen, ist ja genau das, was Picard gesagt haben. Zusammenhalt, Vertrauen aufeinander, miteinander arbeiten. Nur wenn man sich eben aufeinander verlässt und miteinander arbeitet, schafft man es eben aus Situationen heraus, die normalerweise hoffnungslos sind. Das heißt, uns wird schönstes Track sozusagen hier genau an diesem Beispiel vorgeführt. Und genau das passiert ja dann auch. Übrigens sehr schön dann auch, wie sich plötzlich auch wieder die Rollenverteilung zurückentwickelt. Also jetzt war es ja erst so, dass wir Riker als Captain hatten und Picard sozusagen als Number One. Und jetzt fällt es wieder zurück, dass Picard dann eben der Captain ist und Riker wieder in seine Number One-Rolle zurückfällt. Damit sie aber diesen Plan eben durchführen können, dazu entschließen sie sich ja auch, dass sie das dann eben versuchen, brauchen sie aber die Hilfe von Captain Shaw. Und jetzt kommt eben sein Background als Ingenieur durch, denn der ist quasi als einer der einzigen auf dem Schiff alt genug, sag ich mal, dass er eben noch weiß, wie man diese Nacelle-Warp-Gondeln eben manipulieren kann. Was mich ein bisschen wundert, weil ich meine, hallo, haben die nicht einen Ingenieur auf dem Schiff, der das auch weiß?
Ja, sie müssen ja irgendwie die Gondeln kurz schließen und die Sicherheitssachen übergehen.
Also ich glaube also nicht, dass es nur eine Person auf dem Schiff gibt, die das kann. Aber hier passt es halt ganz gut. Es ist halt natürlich Plot Convenience. Shaw macht es dann in Zusammenarbeit übrigens mit Seven. Also die beiden machen das dann eben zusammen und montieren das. Und da hast du ja auch genau eben wieder diese Szene, wo du gesagt hast, wo er da eben auf seinem Rollbrettchen ist, wo er da eben unter diesen Paneelen eben hin und her rollt und reinrollt und rausrollt und da eben sein Werkzeug in der Hand hat. Da ist es so, dass dann plötzlich eben die LaForge Tochter auftaucht.
Wo ich mich dann gefragt habe, wer fliegt das Schiff?
Naja gut, es wird bestimmt auch mehr als ein Piloten auf dem Schiff geben, aber gut, hast du schon recht, ja. Aber wir können genau sagen, wer das Schiff fliegt, nämlich LaForge Tochter. Denn offensichtlich war LaForge Tochter, die dann bei Seven und Shaw stand, nämlich ein Changeling. Und das Ganze kriegt Seven raus, indem sie eben fragt, wie sie denn anspricht. Commander Hansen. Und wir wissen ja aber, dass LaForge, also die echte LaForge, sie Commander Seven nennt. Als sie dann sagt Commander Hansen, dann erschießt sie ja gleich den Changeling und der löst sich ja dann auch auf. Und Shaw ganz interessiert, oh, aha, woher wussten sie das denn? Und dann sagt sie ja noch so, ja, Hansen LaForge always calls me Commander Seven out of respect. Ja, also, weil sie mich respektiert, nennt sie mich eben Commander Seven. Und dann sagt Shaw ja noch so schön als Antwort, oh, nice call. Ja, und lobt sie ja eigentlich dafür, dass sie das festgestellt hat. Aber ich glaube, gleichzeitig ist ihm auch klar, dass sie ihm gerade zurechtgewiesen hat. Weil sie ja im Grunde ihm damit gesagt hat, du respektierst mich aber offensichtlich ja nicht, weil sonst würdest du mich nicht Commander Hansen nennen, sondern eben Commander Seven, also der Name, den ich mir ausgewählt habe.
Er zögert ja auch ein bisschen, bevor er die Antwort gibt.
Ja, aber auch hier Stichwort Connection, Verbindung, also auch eine erste Annäherung vielleicht von Seven und Shaw.
Ja, also ich denke, man kann das vielleicht auch doppelt lesen, dass man sagt, nice call, wie jetzt hier gut gelöst, ja. gut gepokert. Oder auch hier Nice Call, dass man sagt, oh, nette Bezeichnung, so nach dem, also dass er sich jetzt langsam anfreundet, sie dann auch.
Also ich hoffe, dass die beiden da, genau, ich hoffe nämlich auch, ich glaube, die beiden gehen echt mit einer besseren Beziehung aus dieser ganzen Geschichte raus.
Oh, ich hätte gerne ein Spin-off.
Picard, es hat mittlerweile, wie gesagt, also das Kommando übernommen, aber nicht nur das Kommando, sondern auch wirklich, also wortwörtlich das Steuer. Sie müssen ja im Grunde blind fliegen. Und du hattest hier Stichwort Picard-Manöver. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, was das Picard-Manöver war. Ist das Picard-Manöver das blinde Navigieren?
Nein, das ist, wenn er sich hinsetzt und seinen Pulli immer runterzieht. Weil früher die Uniform immer hochgerutscht sind und das hat er jetzt auch gemacht, bevor er sich in seinen Chefsessel gesetzt hat.
Großartig, ist mir nicht aufgefallen. Oh Gott, da muss ich noch mal gucken gehen. Ja, sehr schön. Ich meine, das Riker-Manöver, das kennen wir so mit dem Fuß über die Rückenlehne des Stuhls, aber das Picard-Manöver, das war mir neu.
Das ist das. Sehr schön.
Naja, also jetzt haben wir es hier so, sie nutzen tatsächlich diese Energiewelle aus, müssen dann aber leider ein Stück blind fliegen und natürlich klar durch das Asteroidenfeld, warum auch nicht. Und dann ist es aber so, dass sich hier jetzt im Grunde die Situation der Anekdote spiegelt, die Picard ja Jack erzählt hatte, die er mit Jack Crusher, seinem damals besten Freund, ja erlebt hat, dass nämlich Jack damals, also Jack Crusher, der Ehemann von Beverly, das jetzt, wenn die alle gleich heißen, ist so schwierig, dass der damals ja navigiert hat und Picard ist ihm dann quasi blind gefolgt. Und genau die gleiche Situation spielt sich jetzt nochmal ab, denn es ist Jack Crusher, sein Sohn, der diesmal navigiert und Picard ihm dann blind folgt und ihn sogar einmal kurz zurechtweist und sagt, nein, warte noch 5 Sekunden und jetzt erst ausweichen. Und das funktioniert ja auch. Das heißt, da verlassen die beiden sich aufeinander und legen ihr Vertrauen ineinander, was ja auch eine neue Erfahrung für die beiden ist, die ja vorher sich gar nicht so irgendwie einander öffnen konnten. Aber hier in dieser Notsituation vertrauen sie eben einander und das führt dazu, dass sie eben aus dieser Situation, aus dem Nebel raus navigieren können und da eben rauskommen und im Zuge dessen auch noch eine ganz wunderbare Geschichte stattfindet, nämlich Riker, der einfach mal so Larifari Dubida einen Asteroidenbrocken auf die Shrike wirft, die ja quasi da am Rande des Nebels immer noch auf die Titan wartet.
Ja, die Shrike sind ja auch jetzt dann in den Nebel reingeflogen, haben vorher die Portalwaffe abgeworfen, wo ich mich frage, ob schwimmt.
Wahrscheinlich. Übrigens kann man auf der Portalwaffe ein Schild sehen, wo Daystrom Institute draufsteht.
Und ich fand es halt eine schöne Reminiszenz. Zum einen spiegelt es ja den vorherigen Angriff auf die Titan, wo der Beverlys Schiff auf die Titan geworfen
wurde. Die Helios, ja, richtig, genau. Ja.
Und es ist ja auch noch eine Anspielung auf TNG, die Folge Contagion, wo auch die Enterprise oder
2.11, ja, genau.
Ja, also wo sie auch keine Torpedos mehr hatten und dann Riker gesagt hat, na dann besorg mir ein paar Felsen, die ich auf sie werfen kann. Ja. Und woran ich auch denken musste, war an die Original Series, an die Folge Arena, wo dann ja Kirk am Ende mit einem Felsbrocken den Gorn tötet, weil nichts mehr da
okay.
ist.
Ah, okay. Ja. Was hier auch übrigens auch eine der Folgen, die, glaube ich, auch eine kleine Referenz waren, war TNG 306 Booby Trap. Denn da waren die ja auch quasi vor so einem Asteroidenfeld gefangen und konnten nicht navigieren und mussten sich dann auch vor so einem Art Nebel dann entsprechend also platzieren, damit die da halt rausgetragen werden von so einer Druckwelle. Also da ist einiges, was sich hier quasi wiederholt hat aus der normalen TNG-Serie, wie wir sie schon kennen und lieben. Sehr schön, ja, also ganz viele kleine Easter Eggs. Die Shrike ist dann erstmal plattgehauen mit dem Asteroiden und ist erstmal außer Gefecht gesetzt. Und die Titan ist rausgekommen aus dieser glimpflichen Situation, wo alle gedacht hätten, sie schaffen es nicht. Und jetzt durch das gemeinsame Zusammenarbeiten, sich aufeinander verlassen und aufeinander vertrauen, haben sie es rausgeschafft, ja. Ich meine, wenn das nicht Star Trek ist, in a nutshell, dann weiß ich nicht, was Star Trek ist. Und als kleines i-Tüpfchen am Ende kriegen wir dann auch noch die Space Babies zu sehen, denn die Geburt findet dann statt. und man sieht so ganz viele kleine, ja, so eine Art Weltraum-Oktopusse da dann rumschweben, so in so Lichtgestalten. Und Beverly zitiert ja dann auch noch so schön eben dieses klassische Zitat, was wir auf dem Vorspann ja kennen, nämlich to seek out new life, und dann eben Riker, der dann noch anschließt, to boldly go the hell out of here. Ja, also sehr, sehr schön. Und es ist halt alles irgendwie, es ist auch so, es inspiriert irgendwie dann auch so, diese Space Babies dann zu sehen. Ich glaube, da werden vielen Leuten auch klar, auch Beverly und Riker dann ja auch, das ist eigentlich das, warum sie ursprünglich mal gesagt haben, sie möchten in den Weltraum. Sie möchten eben Unbekanntes erforschen und Neues begegnen und eben auch neuem Leben begegnen. Und ich glaube, da wird man halt nach all dem Abenteuern, die man viele, viele Jahre erlebt hat, irgendwie wieder zurückgeholt, so auf die Basisebene, warum man vielleicht irgendwann mal gesagt hat, man möchte in den Weltraum. Ja, deswegen glaube ich, hat es die auch irgendwie so mitgenommen. Vor allen Dingen Riker, der ja dann später eben nach dieser Geschichte jetzt sich mit Deanna in Kontakt setzt und das, was er nicht geschafft hat, nämlich ihr zu schreiben, als sie in dieser ausweglosen Situation waren, das schafft er jetzt im eigentlichen Gespräch, denn er führt eben ein Gespräch mit ihr und gibt dann eben zu, dass er die Probleme hat, dass eben es aktuell an ihm scheitert und dass er aber daran arbeiten möchte, an dem Problem und an der Beziehung. Und da erwähnt er eben auch die Space Babies kurz. Das fand ich auch sehr niedlich. Ja. Du hattest ja übrigens gesagt, die Space Babies sahen ein bisschen aus wie diese Energiesauger aus dem Vorspann von Lower Decks.
Ja, das war eine Beobachtung von meiner Tochter.
So ein bisschen, ja. Mich haben sie ein bisschen an Ten C erinnert aus Discovery. Die waren ja auch so Oktopus-mäßig unterwegs. Aber ich glaube, so Oktopus-Formen haben wir öfter mal in Star Trek.
Naja, die Encounter at Farpoint-Wesen, das waren ja irgendwie Space-Quallen, also.
Ja, genau. Ja, das passt ja alles sehr schön.
Ja, es ist auch interessant, Diana fragt ja, sind Picard und du, are you in trouble?
Ja, also eine bedeutungsschwere Frage. Ja. Aber noch schöner die Antwort von Riker, was sagt der denn nämlich?
Wir werden sehen, glaube ich.
Ja, also genau, ich glaube, er sagt, ich weiß es noch nicht. Und ich dachte so, ja.
Ja, die nächste Frage ist ja, was ist mit Beverly? Weil ihr Sohn hat ja schon eine Strafakte in dem Sinne. Was hat sie? Ob sie jetzt auch sozusagen zu Starfleet zurück kann oder ob sie auch jetzt hier.
Naja, aber in erster Linie ist erstmal die Frage, unabhängig davon, ob jetzt hier Jack in irgendeiner Form verhaftet wird oder nicht, was denn überhaupt mit Jack jetzt noch wird, weil die Shrike ist zwar temporär außer Gefecht gesetzt, aber es ist ja immer noch nicht geklärt, warum sie hinter Jack her sind. Übrigens, weil ich hier gerade Deanna erwähnt hatte, Marina Sirtis hat wohl in einem Interview gesagt, dass es mit dem Dreh etwas kompliziert gewesen ist?
Ja, sie war jetzt mit auf dieser Star Trek Cruise, die sie wohl jetzt öfters in Amerika machen. Und da hat sie gesagt, ja, es ist toll, aber sie war ein bisschen traurig, dass sie nur die Space Mom ist, was sie ja bis jetzt in den beiden Folgen war. Mhm. Ich hoffe, da kommt noch mehr, weil man sieht sie ja auch später mit den anderen zusammen noch in den Vorspannfolgen. Und dass sie nur als auf die Mutterrolle reduziert wurde, während andere hier super Badass-Rollen hatten.
Ja.
Mehr Screentime. Aber weiß ja nicht, was da für eine Rolle noch spielt. Es war ja noch Corona-Zeit und sie wohnt ja in England und konnte das nicht oder wollte nicht nach Amerika. Okay. Und dann sind halt solche Bildschirm
dazu, ja genau, dazu geschaltete Aufnahmen.
Das ist ja dann viel einfacher, aber dann.
Also du meinst, dass es damit zusammenhängen könnte, dass sie eben zumindest jetzt in den ersten paar Folgen so reduziert nur auftritt. Mhm. Okay, das kann natürlich sein, klar, ja. Ja, ganz am Ende bekommen wir nochmal ein klassisches Voice-Over von Picard, so wie wir das auch eben aus TNG kennen, wenn der sein Logbuch führt, dass er eben genau all die Fragen stellt, die wir uns auch stellen. Nämlich er sagt, ja, wir sind also aus dem Nebel entflohen, die Shrike ist temporär eben außer Gefecht gesetzt, aber was wollen sie von uns, warum jagen sie Jack, was hat es damit auf sich, etc., etc. Also im Grunde all die Fragen, die wir uns fragen, fragt er sich auch, was ich hier am Ende nochmal schön zusammengesetzt, zusammengefasst finde. Und ganz, ganz am Ende haben wir dann nochmal Jack, wie er eben ja mehr oder minder aus dem Schlaf hochschreckt, völlig durcheinander und geschwitzt und außer Atem, weil er offensichtlich Visionen hat oder Halluzinationen, man weiß es nicht so richtig, aber die sind eben mit so roter Farbe quasi hinterlegt. Und man sieht da eben eine Tür, die sich zum Teil öffnet, man sieht, ja, ich weiß nicht, was das ist. Du hattest gesagt, es sieht aus wie Kapillargefäßknäuel. Ich fand, es sah ein bisschen aus wie ein Herz oder Adern, die zu einem Herz führen oder so. Es war so ein bisschen schwierig. Genau, wie Blutgefäße irgendwie. Es war so ein bisschen schwierig einzuordnen, aber eben diese Tür, die halt so halb offen ist und nicht richtig offen, die ist natürlich sehr bezeichnend. Da haben wir wieder die Tür. Apropos, wir hatten ja auch in Staffel 2 prominent bei Picard eine Tür. Und dann hört man aber, während man das halt sieht und alles so rot unterlegt ist, hört man im Hintergrund halt eine Stimme, ich glaube eine weibliche Stimme, wenn ich mich nicht täusche, die dann sagt, together soon, Jack, find me. Also wir sind bald zusammen, Jack, finde mich. Was hältst denn du davon?
Nein, da gibt es ja verschiedene Spekulationen. Ich dachte ja erst, dass es halt wirklich Blutgefäße sind, dass es halt irgendwie mit dem Borg zu tun hat. Mhm. Weil ich weiß nicht, war das in First Contact, wo ja auch Picard auch am Spiegel steht und die Borg-Queen hört?
Richtig, ja, stimmt.
Ja. Und weiß ja nicht, ob sie alle Naniten entfernt haben aus Picard. Weil ich glaube, bei Seven of Nine waren ja noch welche im Blut. Die haben sie ja auch später dann genutzt, Heilmittel zu machen. Und keine Ahnung, wie das funktioniert, ob man die dann auf seine Kinder weitergeben kann, dass er auch irgendwie Naniten im Blut hat und dadurch in irgendeiner Verbindung stehen kann. Zum Churati-Hive.
Ich glaube ja, dass man das hätte, wahrscheinlich hätte man das, glaube ich, entdeckt. Aber das ist eine Theorie. Meine Theorie war ja eher so die Sleeper-Agent-Theorie, dass er also irgendwie selber nicht weiß, dass er vielleicht eine ganz andere Persönlichkeit hat oder ist. Arbeitet er vielleicht für die Changelings? Ist er selbst ein Changeling? Wobei das ist schwierig dann zu erklären, weil es gibt ja auch noch Beverly, die ihn auf die Welt gebracht hat. Oder ist er manipuliert vielleicht auch mit DNA von Changelings? Oder ist er vielleicht mal von denen irgendwie, ja, keine Ahnung, hypnotisiert worden? Oder also, dass er mal auf einem seiner Abenteuer vielleicht von ihnen irgendwie abgefangen wurde? Und ach, man weiß es nicht. Also, das aber, meine Theorie ist so eher Richtung Sleeper Agent. Du hattest auch irgendwie kurz erwähnt, dass es vielleicht zu den Changelings irgendwie auch einen Link geben könnte. Wobei, ich hatte auch mal was gelesen von wegen, ja, vielleicht hat es auch was mit den Propheten zu tun oder so. Da wären wir dann wieder zurück bei DS9. Also, das ist tausend eine Variante, die Leute sich ja ausgedacht haben. Ich persönlich denke mal, es liegt auf der Hand, dass es was mit den Changelings in irgendeiner Form zu tun hat. Aber ja, das ist halt natürlich dann die große Frage. Wie sagt er so schön, keep watching, Todd Stafford? Genau. Ja, sehr schön. Lass uns gerade noch mal gucken, vielleicht haben wir noch das eine oder andere Easter Egg vergessen, beziehungsweise nicht erwähnt. Du hattest ja gesagt, wir hatten das indirekte Zitat von The Doors, The End, also The End is Near My Friend. Da vielleicht noch mal kurz eben den Doors-Song erwähnen.
Ja, der Doors-Song ist The End und der ist eigentlich sehr berühmt, weil er spielt in der Opening-Scene von Apocalypse Now.
Ja, ja, genau. Also,
und mir in einer Art ausgeschlossenen Situation wie bei Apocalypse Now befinden wir uns ja am Anfang in der Anomalie.
Richtig, richtig. Ja. Lass mich gerade gucken, haben wir noch was vergessen? Ach ja, Jack Crusher hat, während sie da in der Bar saßen, aus seinem Strohhalm ein Delta geformt. Das fand ich auch sehr schön, auch ein kleines Foreshadowing vielleicht.
Dann hatten wir noch am Anfang in der 10 vorne war ein Bild von Guinan und Picard im Nexus.
Ja, aber da fragt man sich auch, what the fuck, wie kann denn bitte ein Bild aus dem Nexus dahin kommen? Ein Bild von Guinan und Picard würde ich ja noch verstehen, aber ein Bild von Guinan und Picard aus dem Nexus?
Okay. Keine Ahnung.
Übrigens, was auch sehr schön ist, auf der Bar steht auch ein Enterprise C Goldmodell. Und später dann, also ich glaube, wie war das, als sie mit den Kadetten sprechen, glaube ich, steht da ein Enterprise C Goldmodell und dann später, als er da mit Jack irgendwie reinkommt, steht da ein Enterprise D Modell, glaube ich. Also auf jeden Fall, diverse Modelle sind da wieder mal verteilt überall in der Bar. Und dieses Arcanis Lagerbierschild, das man im Hintergrund sieht, dieses grüne Leuchtschild, das gab es tatsächlich schon mal in Star Trek, nämlich in Star Trek 3, The Search for Spock. Also da kommt das wohl her als kleine Anekdote oder kleine Requisite, die sich hier wiederholt.
Ja, und sie haben ja im Hintergrund wieder viele Fotos hängen. ich denke auch vom Produktionsstaff. Und Jörg Hillebrand hat geteilt, dass da ein Foto von ihm und seinem besten Freund ist, wie sie sich als Star Trek-Charaktere irgendwo cosplaymäßig verkleidet haben. Und Jörg Hillebrand als Andorianer. Und das hängt wohl auch da im Hintergrund.
Ja, schon geil, oder? Ja, also solche Kleinigkeiten. Ich finde sowas ja witzig, wenn man das irgendwie so mit einbringt. Übrigens, was ich noch sagen wollte, was vielleicht noch wichtig ist für die Szene mit Vardek, wo wir darüber uns unterhalten hatten, dass sie ja ihre Hand da so abgeschnitten hat. Als sie ihre Hand abschneidet, macht sie das mit einem Messer. Und dieses Messer hat ja ein sehr, sehr eindeutiges, sehr auffälliges Design. Und dieses Messer ist das Messer, das Shinzon in Star Trek Nemesis benutzt. Haargenau das gleiche Design. Da frag ich mich, hat da einer nicht aufgepasst oder ist es tatsächlich ein Foreshadowing? Dass also vielleicht hier die Romulaner oder so noch irgendeine Rolle spielen. Also ich bin ja davon überzeugt, dass ja Genmanipulation im weitesten Sinne hier auf jeden Fall noch eine Rolle spielen wird, weil wir ja eben diese ganze Zeit diese Rückbezüge auf Star Trek The Wars of Khan haben. Und auch in Nemesis gab es ja eben die Genmanipulation, dass ja hier halb Romulaner und halb Picard quasi hatten, mehr oder minder. Ja, also Fragezeichen, ein großes Fragezeichen, ist es das Shinzon-Messer oder nicht? Ich meine, es war ja auch sehr, sehr prominent auch auf dem Plakat von Star Trek Nemesis drauf, ja. Und wenn es das Shinzon-Messer ist, Frage, wie kommt Valek dazu? Also es ist alles sehr, sehr interessant. Das war auch noch sowas, was mir aufgefallen ist, was übrigens auch noch erwähnt wurde im Ready Room, was ich auch noch ganz spannend fand, war, dass Captain Shaw, also Todd Stashwick hat das erzählt, dass Captain Shaw benannt wurde nach dem Schauspieler Robert Shaw aus dem Film Der Weiße Hai. Denn im Weißen Hai, ich habe den Weißen Hai nie gesehen, muss ich dir sagen, aber es gibt da wohl auch so eine emotionale Szene, wo die halt in der Bar sitzen und sich halt die Hauptfigur daran erinnert, wie das halt auf dem Schiff war, auf dem er gedient hat, das dann irgendwie, glaube ich, untergegangen ist. Also wenn ich mich da richtig entsinne, ihr könnt mich gerne korrigieren, die ihr da den Weißen Hai da draußen gesehen habt. Und an diese Szene in der Bar, wo dann sozusagen so die tiefsten Traumata der Figur nach außen gestülpt werden, an die hatte wohl Matalas gedacht, als er an die Szene rangegangen ist, in der ja Shaw sich jetzt mit Picard in der Bar auch auseinandersetzt, um da eben sozusagen die Referenz für uns wiederzugeben, hat er eben den Captain Shaw genannt, beziehungsweise im Writer Room war es dann die ganze Zeit so, dass sie immer nur von Captain Shaw gesprochen haben, weil sie eben da mit den Weißen Hai referenziert haben. Und dann hat sich es irgendwie verselbstständigt und am Ende haben sie gesagt, warum nennen wir den eigentlich immer nur Captain Shaw? Wir können ihn ja auch in echt Captain Shaw in der Serie nennen. Und dann hieß er halt Captain Shaw. Ja, also benannt nach Robert Shaw, dem Schauspieler. Das war auch nochmal so eine Kleinigkeit, die hier drin war. Und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, 1001 Easter Egg, 1001 Referenz, 1001 Geschichte, die wir vielleicht jetzt auch gar nicht genannt haben. Deswegen guckt euch da ruhig die Ups and Downs Videos an, die wir hier verlinkt haben. Oder geht bei TrekCore irgendwie auf die Seite und lest euch da in Ruhe den Artikel durch. Also es gibt so, so viele Dinge, die wir hier auch gar nicht alle nennen können. Und es ist unglaublich, was die es schaffen, wirklich in jede einzelne PK-Folge reinzupacken. Es sind Schichten um Schichten um Schichten an Referenzen. Das ist ganz unglaublich. Ja, hast du noch was zu ergänzen?
Nein, also ich hatte meinen Spaß. Also es ist eine sehr schöne Folge und ich habe sie jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast heute zum ersten Mal dreimal hintereinander gesehen.
Okay. Aber dann hast du eine gute Folge dafür erwischt.
Es ließ auch nach dreimal gucken. War es auch immer noch super.
Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, jetzt ist meine letzte Frage natürlich noch an dich. Hast du noch irgendwelche Theorien? Also ich meine, wir haben ja jetzt, als wir über die Folge schon gesprochen haben, ja auch die ein oder andere Theorie schon rausgebracht, von Hybridwesen hin zu einem Jack, der vielleicht irgendwie Anknüpfung zu den Borg oder zu den Changelings haben könnte. Hast du noch irgendeine Theorie, die unter den Nägeln brennt, wo du sagst, das könnte vielleicht noch irgendwie diese Season irgendwie was werden oder zur Sprache kommen? Also oder wünschst du dir was?
Theorien jetzt nicht mehr, aber ich hätte mir ja gewünscht, Odo nochmal zu sehen, was ja leider nicht
ja,
mehr geht.
Ja, ja.
Und ich hoffe auch nicht, dass sie irgendwie CGI-mäßig was machen, weil damals bei Prinzessin Leia fand ich es ganz schön in die Hose gegangen.
Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man ihn vielleicht irgendwie nochmal so auf einem Bildschirm oder so zu sehen bekommt. Dann hätte man ja auch Einspieler aus anderen Serien, die man nutzen könnte.
Theorien nicht mehr, aber ich bin echt gespannt, wie sie die anderen Figuren, die sie uns noch angekündigt haben, jetzt noch einbringen. Also Lore und
Moriarty
und wie jetzt Deanna dazukommt, wie sie Jodie abholen. Gut, der könnte ja dann mit dem Destrom-Institut mit zu tun haben. Es bleibt spannend und ich freue mich auf nächsten Freitag.
Ja, wunderbar. Also dann ganz, ganz lieben Dank für deinen Besuch. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß und ich habe dich nicht platt geredet.
Nein, das war sehr schön.
Sehr gut. Also du bist auch gerne wieder mal herzlich willkommen, wenn dann die ein oder andere neue Folge Star Trek erscheint. Dann einfach ein kurzes Signal schlagen und dann steht die Tür für dich offen.
Dankeschön.
Sehr gerne. Dann, ihr Lieben, wir sind ganz ohr, was ihr für Theorien habt. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwas da draußen, wo ihr sagt, Mensch, darüber habt ihr noch gar nicht geredet oder Mensch, nee, da bin ich völlig anderer Meinung. Dann schreibt uns sehr gerne entweder über trackgasm.de, über unsere Homepage oder aber meldet uns gern, Mailadresse auch über trackgasm.de zu finden oder aber schreibt uns über Twitter entweder an trackgasm oder an mich direkt an dunderklumpen80. Wir sind auch auf Mastodon mit Trackgasm vertreten, da könnt ihr uns auch gerne anpingen. Das heißt, wir sind mit allen Kanälen quasi offen und sehr, sehr gespannt darauf, was ihr zu sagen habt. Ansonsten bis zur nächsten Woche einer weiteren spannenden Folge PK und wir hören uns dann. Tschüss.
Tschüss.